Wie spät haben wir hier eine Uhr?
Halb eins.
Es ist halb eins. Ach du Scheiße. Okay, dann lass uns loslegen. Sebastian, Nico, Jojo, da sind wir im Saarland, nördlich von Saarlouis. Und ich freue mich, dass wir uns zu viert hier eingefunden haben. Wir sind mitten in der Folge, wir fangen einfach an on the fly. Habt ihr Bock?
Ja, ja. Voll, ja.
Zugchef Prämchen und seine Crew begrüßen Sie herzlich an Bord des ICE 1892 Hanne Sobeck aus Berlin auf unserer Fahrt nach JWD.
Liebe Hertha-Fans in nah und fern, macht es euch bequem und lasst euch überraschen, wohin die Reise heute geht. Und nun gute Unterhaltung mit dem Exil-Hertha-Podcast.
Nächster Halt. Berlin Olympiastadion.
Wir haben 2 Stunden Verspätung. Ich habe mich verspätet, dann haben wir so lange gebraucht. Es tut mir echt leid, aber dafür sind wir ja umso schneller jetzt in der Folge. Es glaubt keiner dran,
ja,
oder?
Richtig.
Ja, okay. Ja, legen wir einfach los. Wir haben ein volles Programm, wir haben uns viel vorgenommen. Wir haben schon mal, du, Jojo und ich, wir haben vor 6 Jahren mal eine Folge aufgenommen.
Richtig.
Nico, mit dir habe ich vor, ich glaube, in einem Jahr eine Folge aufgenommen, Pi mal Daumen.
Richtig.
Und Sebastian mit dir noch nicht, deshalb
noch nicht.
Brenne ich da drauf, weil ich habe ganz viel Folgen gemacht, immer wieder mit Exil-Hertanern, die schon oft dabei waren. Die haben sich nicht vorgestellt, endlich mal wieder jemanden zu haben, der so ein bisschen was von sich erzählen kann. Einen echten Exil-Hertaner, den es ja wegverschlagen hat. Mhm. Wo kommst du denn eigentlich her? Wo bist du geboren? Wo bist du aufgewachsen? So können wir ja vielleicht anfangen.
Also gebürtig komme ich aus Gransee, das ist Landkreis Brandenburg. Mhm. Bin ja dort geboren halt 1985. Also werde dann dieses Jahr die 40 knacken. Im Mai, also jetzt dann bald. Und mhm. Ja, bin da halt auch aufgewachsen, genau.
Mhm. Hast dann schon vor Ort damals schon Fußball gespielt?
Ich habe da in der Jugend gespielt, sage ich jetzt mal, vor 25 Jahren grob gesagt. Ne? Solange bin ich dann auch schon Anhänger der Blauen halt. Ne? Und genau, ja.
Mhm. Nee, aber hast du ja selber wahrscheinlich nicht bei Hertha gespielt.
Ich habe bei Hertha so weit ist nicht gekommen, nein. Mhm. Ich habe halt in der Jugend gespielt, bei SV Eintracht Gransee, genau. Dort in der Jugend, genau.
Aber die Profikarriere ist ja dann versagt
mir
geblieben.
Ist mir versagt geblieben, genau, ja.
Ja, okay. Wie ist es dann weitergegangen? Wie kam insgesamt der Kontakt zu Hertha dann zu? Also du bist ja dann, musst du
also nach der Schulzeit irgendwie bin ich dann mal doch nach Berlin gefahren. Also nicht nur zum Einkaufen, sondern auch zum Fußballschauen halt. Ne? Und dann halt mal ein Freund ins Olympiastadion gegangen und da hat dann Dortmund gegen Hertha gespielt halt, ne, zu der Zeit. Und ja, so bin ich dann halt irgendwie Hertha-Fan geworden, weil wir dann in Ostkurve gegangen sind und ja, das hat mich dann schon mitgenommen und so ist es halt entstanden. Also
ja,
meine Leidenschaft für Blau-Weiß halt.
Du hast dann aber wahrscheinlich primär Erstliga-Zeiten mitbekommen.
Genau,
ne?
Ja.
Also gerade die Älteren, ich guck mal zum Jojo rüber, rein zufälligerweise. Ich habe immer Angst, dass das Gebiss rausfliegt, aber
kann passieren.
Nee, viele kennen ja noch die Zweitliga-Zeiten, das war ja dann nicht so spaßig. Also du hast Marcelinho und Co. danach noch mitbekommen, ne?
Ja, genau.
Cool. Und was ist dann passiert, dass du dann nicht in Berlin oder im Brandenburger Raum geblieben bist?
Also ich bin ja bis, sag ich jetzt mal, 2010 war ich ungefähr in der Gegend. Aufgrund von beruflichen Geschichten bin ich dann nach Hamburg gezogen.
Oh, okay.
Und ja, hab dann halt da auch gearbeitet und gelebt, weiterhin Hertha-Fan. Klar, in Hamburg ist das halt auch, war ich dann auch schon ein Exil-Herthaner, kann man schon sagen, ne? Ist jetzt nicht so weit weg von Berlin. Genau, und
da kann man mit dem Zug noch gut nach Berlin fahren.
Ja, das war zu der
bisschen
Zeit
noch einfacher.
Genau, war zu der Zeit noch möglich, genau. Ist jetzt auch noch möglich. Also jetzt hat man ja viel mehr Möglichkeiten als wie vor 15 Jahren, sag ich jetzt mal, ne? Ja.
Ist es dir dann leicht gefallen, wegzufahren?
Ja.
Also,
Heimweh hatte ich nie so.
Familie. Hertha ja auch ein bisschen.
Ja, also war ja eigentlich vor der Haustür, jetzt ist ein bisschen weiter weg halt, ne? Und genau. Also ist mir nicht schwer gefallen, also wegzugehen, sage ich jetzt, oder wegzuziehen.
Ja, aber und dann aber noch nach Bayern.
Nach Bayern bin ich dann 2015 gezogen, genau. Auch beruflich halt, hab da bei der Bundeswehr angefangen. Und ja, so ist mein Weg dann nach Bayern gekommen, genau.
Fällt dir das dann nicht schwer? Also ich weiß nicht, so von den Mentalitäten her, Brandenburg, Bayern.
Ja, der Anfang
Bayern,
war,
Bayern, der Bayer tickt ja schon ein bisschen anders.
War oder? Ein bisschen schwierig, der Anfang war schwierig, klar. Die Sprache ist immer noch schwierig, also aber man hat sich jetzt schon dran gewöhnt, jetzt über die 10 Jahre jetzt, wo ich jetzt da schon lebe halt. Und ja, Also ich bin zufrieden. Ne?
Und
also.
Lebenshaltungskosten und sowas? Also du wohnst ja nicht direkt in München, du wohnst südlich davon?
Speckgürtel, genau, Richtung, also Landkreis Bad Tölz ist es, Benegbeuern genauer gesagt. Und ja, schon über die Jahre hinweg wird es halt immer teurer und man muss halt schauen.
Die Mieten vor allem, ne?
Die Mieten werden extrem teuer. Also wir haben noch Glück mit unserer Wohnung da, wo wir wohnen. Aber es wird halt nicht einfach irgendwie Wohnraum passend zu finden halt für die Familien halt, ne? Also.
Ich war ja in der Region mal am Ammersee, also das ist schon eine tolle Gegend. Du siehst naja dann, je nach wie das Wetter ist, kannst du dann die Alpen sehen an einem guten Tag. Bei Föhn sagt man ja, glaube ich, da unten.
Genau.
Nimmst du das so ein bisschen mit da unten? Also ich weiß nicht, wahrscheinlich Skifahren ist auch wieder, macht man jetzt auch nur bedingt oder?
Na, Skifahren kannst du ja fast nicht mehr, weil es ja kein Winter mehr gibt so richtig, ne? Also aufgrund der Wettersituation und also die Föhn-Wetterlage bekomme ich schon mit. Also jetzt gab es ja kaum Schnee eigentlich, ne? Außer zu Heiligabend 2024, sonst ist ja kaum was runtergekommen, ne? Ja, also nehme ich schon mit. Also Ski selber fahre ich nicht, eher Snowboard halt, ne? Wenn dann überhaupt.
Oh, okay.
Und ja, das ist aber auch schon eine Weile her. Also von daher muss man schon in die Skibiete fahren halt, die dann weiter oben sind, ne? Richtung Zugspitze oder nach Österreich halt, ne?
Zumindest in München, da hatten wir uns nämlich damals unterhalten, hat eine sehr schöne Biergartenkultur. Oh, zieht sich das weiter nach unten in den Süden auch runter? Oder ist das kein Münchner Phänomen bestimmt, oder?
Nö, also ist schon, Biergartenkultur ist schon sehr hervorgehoben, ne? Also da, die nimmt man schon sehr häufig und zahlreich mit, ne? Also,
denn das,
also sehr gesellig halt.
In Berlin hast du das so nicht, finde ich.
Also muss ich jetzt kurz dazwischenhaken, ich habe ja bis vor 2 Jahren auch dann 10 Jahre lang in München gewohnt, ne? Und das sind eigentlich die beiden Dinge, die ich hier, obwohl ich wieder in meiner Heimat bin, wo ich mich im Saarland als Saarländer sehr, sehr wohl fühle, das sind die 2 Dinge, die ich vermisse. Nämlich zum einen diese Biergärtenkultur, die gibt es hier auch nicht. Und das mitten in den Bergen, das ist natürlich, das ist fantastisch. Aber ich wollte euch nicht dann in eurer Unterhaltung weiter stören, das war mir nur wichtig, noch mit dazu zu sagen.
Ja. Wenn du da vor Ort erzählst, du bist Hertha-Fan. Wundern sich die Leute nicht so ein bisschen?
Ist schon, also wundern tun sie schon, wenn ich sage, ich bin blau-weißer AB60-Fan. Nein, auch nicht. Oder
ach so, ne?
Ja. Also da muss man schon dazu sagen, welche blau-weiße man meint halt, ne? Und also ich habe schon einige jetzt kennengelernt, also auch im Münchner Raum, oder die haben sich halt dann bei uns gemeldet, weil sie nach München gezogen sind, beruflich, wie auch immer. Also mittlerweile ist das halt möglich und man fühlt sich angekommen, also.
Was ist mehr, Mitleid oder Desinteresse?
Sowohl als auch, würde ich sagen. Ne?
Ich meine, ein Bayern-Fan, dem wird die zweite Liga und Hertha nicht groß mehr interessieren.
Wahrscheinlich. Ja, genau. Ein 60-Fan ist ja noch weiter unten wie wir jetzt. Ne? Also die spielen in einer ganz anderen Liga, ne? Obwohl die dritte Liga auch spannend ist. Aber für uns jetzt speziell, für die Herthaner, ist halt, ja, also gibt schon sehr viele, auch Münchner Raum halt. Ne? Man muss halt nur finden irgendwie, also.
Guckst du da vor Ort dir auch mal Spiele an, jenseits von Hertha? Also warst du mal beim FC Bayern oder bei
Ja, Regensburg war ich schon, 60 okay. War ich noch nicht, Bayern schon öfter, klar, Nürnberg halt, ne, Stuttgart.
Denn 60 würde mich mal, da will ich eigentlich unbedingt mal hin, weil das für mich irgendwie gefühlt mehr München ist und irgendwie echter. Weil die ganzen Bayern-Fans, die ich kenne, das sind alles keine Bayern, die kommen alle von überall her.
Ja, über das Stadion ist schon spannend, also da hat der Jojo auch in der Nähe gewohnt halt, ne, das sage ich jetzt mal, ne.
Ja, ja, ich habe ja praktisch in Sichtweite zum Grünwalder gewohnt und auch von der Arbeit her dann in 60er kennengelernt und die haben mich auch mitgenommen dann ins Grünwalder und das ist schon eine kuschelige Atmosphäre da und auch eine richtig coole Fankultur, also ich habe sogar Parallelen teilweise zwischen 60ern und Herthanern gesehen, weil die haben genauso eine leidensvolle Geschichte wie wir. Da ging es auch drunter und drüber mit Abstieg und die haben jetzt mit ihrem Scheich da ihre Probleme.
Auch ein Investor-Problem.
Genau, die wollen ihn loswerden und kriegen ihn nie los und sind auch herzensgut. Ich wurde dann nachher nicht mehr so gerne gesehen, weil durch meine saarländischen Wurzeln bin ich natürlich auch FCS-Fan. Und die haben mich immer mitgenommen in den 60er-Block, wenn der FCS da war. Und immer wenn ich da war, hat der FCS gewonnen. Und ich musste mich dann immer zusammenreißen, um mich nicht zu laut zu jubeln. Nein, aber das ist nicht ganz, das ist ein bisschen bierernst. Also nein, das sind ganz dufte Leute und ich kann es nur empfehlen, ist eine ganz andere Atmosphäre, als wenn man in diese große Schüssel vom FC Bayern geht und.
Und nicht so teuer.
Und nicht so teuer, ist alles familiärer, ist netter. Also hat ein bisschen Flair, so à la Elversberg, wo wir dann morgen sein werden. Ja, ist cool.
Oder ob sich da die 60er beschweren, wenn sie mit Elversberg fallen.
Ich meinte das jetzt eher so stadionmäßig und drumrum. Das ist einfach, da gehst du hin und bist da. Das ist nicht so wie bei den Bayern, wo du ja Riesenparkplatz, Riesenkontrollen, jenes und dann alles groß und riesig und mächtig. Nee, das ist halt ein schöner, größerer Fußballplatz, so wie sie es gehört. Also das ist schon cool da. Empfehle ich dir auf alle Fälle.
Hast du ein Lieblingsspiel von Hertha?
Ja, das war wirklich das Letzte, was wir also hier in der Region mitgenommen haben, gegen Kaiserslautern jetzt in der aktuellen Saison 4-3, wo wir da gewonnen haben. Das war also eigentlich mein Highlight-Spiel in den letzten Jahren, sage ich jetzt mal, seitdem ich Hertha-Fan bin halt. Das war also hin und her und da ist man schon 1000 Tote gestorben und kurz vor Ende haben wir halt das 4-3 gemacht und das ist das, ja.
War ein tolles Spiel, aber ich glaube, zwei Jahre älter geworden, 30 neue graue Haare,
ja.
War alle durch. Und vor allem, sie haben es mal, wir hatten ja schon mal so ein ähnliches Spiel gegen Magdeburg, nur genau. Das haben wir damals leider verloren gehabt. Das war ja eigentlich jetzt als neutraler Zuschauer ein tolles Fußballspiel, wenn du so viele Tore warst. 4-6 oder 6-4, was das damals 6-4.
Da war. 6-4. Viermal geführt und trotzdem 6-4 verloren.
Hör mir auf. Ja, willkommen bei Hertha BSC.
Sie im Saarland sagen, geh futt.
Wie sieht's aus mit einem Horrorspiel?
Na, das ist das Spiel in Ringsburg, da war ich ja mit Jojo und also so schlecht, wie wir da gespielt haben, also weiß ich nicht, da kann ich nicht mehr viel zu sagen, fällt mir gar nichts für ein, also das war halt echt übel.
Also du meinst jetzt das Spiel, wo man eigentlich dachte, dass danach viel gefeuert wird?
Genau.
Und nicht erst nach dem Düsseldorf-Spiel, was ja relativ okay eigentlich war für eine Niederlage.
Ja, das stimmt, ja.
Entschuldigung. Ja, das Spiel war, also ich war ja in Düsseldorf auch live vor Ort. Da haben sie eigentlich, vergleichbar mit dem HSV-Spiel, sie haben gut gespielt. Sie haben die Düsseldorf komplett beherrscht. Ja, und dann halt, ich würde es mal nicht auf diese komische Entscheidung des Schiedsrichters zurückführen, aber da kriegen sie zwei Tore schnell rein und das war's dann. Ab da lief da nichts mehr. Aber insgesamt hat mich die Mannschaft gegen Hamburg und auch in Düsseldorf nicht enttäuscht. Also, krasse Gegensatz ist dann das Spiel in Regensburg, ja, wo ein Gegner gar nicht auf dem Platz ist, fast sich auch Eigentore reinmacht. Und wir schaffen es nicht, dazu gewinnen und ein Tor zu schießen.
Du, über harter Frust reden wir nachher noch ganz
ich
viel.
Ich weiß, ich weiß.
Da haben wir noch ein Thema. Ich weiß noch nicht, wie wir das angehen. Ich versuche es auch nachher nicht so negativ zu fassen. Aber es ist schwierig, wenn du jetzt die Entwicklung der letzten Jahre siehst. Es ist ja nicht mal so eine richtige Bodenbildung, dass du sagst, so, wir konnten mal den Abwärtstrend irgendwie aufhalten. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich überlege gerade, wie viele Vereine du südlich von München aus der Bundesliga hast. Eigentlich erstmal gar keinen. Augsburg ist noch ein Stück weiter.
Ja, München ist halt der nächste, also Bayern halt, ne?
Na ja, gut, aber die sind im Moment im wahrsten Sinne des Wortes in einer anderen Liga. Wie oft fährst du zu den Spielen? Wie oft schaffst du das? Also jetzt, dieses Wochenende wirst du gegen Elversberg da sein?
Also einmal im Monat versuche ich schon hinzukommen, also meistens auswärts halt, ne? Also
ja, versuchst du dann, also ich wollte gerade sagen, weil Berlin ist jetzt auch schon wieder ab dir echt weit weg.
Genau.
Also geschweige denn Saarland, was nochmal weiter weg ist.
Oh, ja.
Das ist schon heftig. Also einmal im Monat doch, okay. Und dann mit dem Zug oder mit dem Auto?
Je nachdem, also nach Regensburg mit dem Auto gefahren, wo wir da dort waren. Ansonsten halt mit Zug eigentlich, ist die Regel, genau.
Ja. Und trotz Verspätung.
Trotz Verspätung, genau. Aber jetzt, wo ich gestern angereist bin, hat alles wunderbar geklappt. Erste Klasse gereist, also das war eine Ausnahme, sonst eigentlich Holzklasse. Aber war super, also kann nix. Bin fast pünktlich angekommen.
Ich frage das nochmal so, weil ich eigentlich ja Fan vom Bahnfahren grundsätzlich immer war. Aber selbst ich, der ja wirklich immer die Bahn in Schutz genommen hat, habe halt gemerkt, dass es immer schwieriger wird, sich auf die Bahn zu verlassen, du weißt. Also vorher habe ich mal gesagt, mich stört nicht, ob du eine Viertelstunde später ankommst oder nicht. Aber ich wusste, ich komme an. Und selbst da bin ich mir manchmal nicht mehr sicher, weil der Zug gleich von vornherein gestrichen wird. Dann geht die Panik schon wieder los. Dann suchst du einen Ersatzzug. Dann sind alle, die zu dem Spiel fahren wollten, gefühlt in dem drin. Also es ist echt nicht einfach teilweise.
Ja.
Naja. Gibt es irgendwie was, so als Exil-Hertaner, was du dir wünschen würdest, was sich ein bisschen verbessern könnte? Vom Verein aus oder von den Rahmenbedingungen oder gibt es da nichts, wo du jetzt sagst, da brauche ich was oder da
brauche
ich
mehr? Da gibt es schon einiges, also Hertha könnte darauf mehr eingehen, schauen, wo die ganzen Fanclubs sitzen, sage ich jetzt mal, so wie es du auf deiner Internetseite auch zeigst halt, wo die Vereine sitzen, das haben sie ja komplett irgendwie eingestellt oder sind im Neuaufbau, das weiß ich nicht so genau, also das bevor die Überarbeitung der Internetseite von Hertha war, da konnte es ja Winzener, da haben sie halt die Links angeklickt mit den verschiedenen Seiten halt von den Fanclubs. Das ist jetzt auch gar nicht mehr. Da hast du jetzt
und
nur
vor allem mit Kontakten.
Genau.
Noch, ne? Mit,
da hast du jetzt nur noch die Nummer und den Namen und das war's halt. Ne? Also musst du dir halt selber das raussuchen und das ist halt ein bisschen, ja, ist halt ein bisschen wenig dafür, dass wir jetzt schon so viele Mitglieder haben und das immer mehr wird halt. Ne? Und der Berliner Weg ist schön, so wie es jetzt läuft, aber man sollte sich um die Exil-Hertaner besser kümmern halt, ne? Also die halt weiter weg sind jetzt, auch die jetzt im Ausland leben, noch weiter weg sind, wie wir jetzt hier, ne? In Deutschland halt, ne? Von Berlin aus.
Es gibt viele in Berlin, die echt ein großes Problem damit haben, gerade bei den Mitgliederversammlungen mehr Beteiligung zu ermöglichen. Da gibt es echt Widerstände oder auch eine große Skepsis, die ich in Teilen auch verstehen kann. Da muss man sowas halt ausräumen. Aber ich glaube, oder was ich mir wünschen würde es halt immer so ein erster Schritt, zumindest mal eine Videoübertragung für Mitglieder zu machen. Da muss man noch nicht abstimmen können, um da erstmal die Ängste zu nehmen. Aber ich glaube, den meisten, die sagen, es ist mir zu weit oder ich kann es mir nicht leisten, wäre schon mal eine große Hilfe, zumindest zu sagen, ich habe ja Interesse, ich will es wenigstens mitbekommen. Und wenn ich zumindest per Video mit dabei bin, dann wäre das schon mal eine Verbesserung als Gegenüber. Also ich hoffe, dass der Verein diesen Schritt früher oder später geht. Ich habe mitbekommen, dass Mainz heute sogar schon drüber hinausgeht. Die haben schon quasi auch eine Abstimmung, an der man teilnehmen kann. Ich weiß noch nicht genau, wie die das machen. Da werde ich mich mal erkundigen. Da versuche ich mal so ein bisschen rauszufinden, wie die das machen. Denn ich bin mir sicher, die werden ja auch viele Bedenken gehabt haben, auch Sicherheitsbedenken. Aber ich denke mal, man wird das ja nicht umsetzen, wenn man das nicht berücksichtigt hat. Also wahrscheinlich gibt's Lösungen, man muss sich damit halt nur mal ein bisschen mehr beschäftigen.
Also das ist zu Kais Zeiten entstanden und läuft auch immer noch und Ergebnisse sind zum nächsten Jahr geplant. Es gibt ja eine Satzungskommission.
Ja.
Die haben ja viele Themen, die sie behandeln. Und eines dieser Themen ist praktisch, dass man eine Videoübertragung machen kann. Schwer kontrovers. Also ich habe Informationen aus der Kommission, es ist teilweise schwer kontrovers. Es gibt absolute Gegner, die sagen, nur wer am Mitgliederversammlungstag im Saal ist, darf überhaupt abstimmen. Ansonsten, die würden auch sowas wie eine brieftechnische Wahl oder sowas absolut ablehnen, nur wer da ist. Naja, und dann gibt es die andere Seite, die genauso extrem ist, die sagt, naja, alles und jeder, auch wenn er auf dem Mars sitzt, irgendwas nur mit Hertha zu tun hat, soll mit abstimmen dürfen. Und in dieser extremen Breite der Meinungen versucht die Kommission jetzt zu finden, eine Lösung. Und was du jetzt eben angesprochen hast, ist wohl der erste Ansatz, dass man wohl bei der neuen Satzung, wenn sie denn dann auch beschlossen wird, online wohl zulassen wird, aber ob es gleich mit Abstimmungsverhalten sein wird, das ist noch nicht geklärt. Technisch ginge das ist alles schon rechtlich abgesprochen, aber ob es gewollt ist. Kai war so dazwischen, der hat zwar eine Öffnung schon gewollt, aber nicht prinzipiell gesagt, jawohl, von außen können alle mit. Und jetzt ist es so, wo Kai nicht mehr da ist, sind wie gesagt, es schwimmt so ein bisschen hin und her. Aber es ist was in Planung, eine ganz große Satzungsänderung soll kommen nächstes Jahr.
Gut, aber dann deswegen denke ich halt nochmal, dass es immer am besten ist, mit einem ersten Schritt anzufangen, der die höchste Akzeptanz hat. Und die Videoübertragung wird sicherlich eins sein. Und wenn man das erstmal hat, dann kann man ja immer noch weiter gucken.
Genau, so sehe ich das auch.
Allein schon, um es mal zu probieren, um sich mal anzugucken und auch die Akzeptanz zu nehmen. Also man hat ja schon mal damit Erfahrung gemacht. Und es ist tatsächlich so, dass in Summe das Interesse steigt. Man hat das damals bei der Online-Mitgliederversammlung gehabt, dass dann Leute teilgenommen haben, die sonst nicht teilnehmen. Dafür haben dann Leute, die bei einer Präsenzveranstaltung nicht da waren, gefehlt. Und wenn man quasi beides vereinbart, dass die Leute eine Präsenzveranstaltung haben, aber auch online teilnehmen können, dann hast du in Summe einfach mehr Leute, die teilnehmen. Und das würde ich dann als Erfolg sehen.
Ja, weil überleg mal, große Entscheidungen, wie jetzt zum Beispiel die Präsidiumsneuwahlen, ja, wir haben einen Mitgliederstand von, wie viel sind es jetzt mittlerweile? Fast 50.000?
Ja. Über 50.
Oder über 50.000 und bei der Wahl noch nicht mehr 2.000, die darüber bestimmen. Da stimmt irgendwie so das Verhältnis nicht. Ich kann natürlich nicht erwarten, dass alle 50.000 an dieser Wahl teilnehmen. Aber bei dem jetzigen System könnten die das auch gar nicht. Du bekämst es nicht organisiert, eine Mitgliederversammlung mit 50.000 Mann, Teilnehmern. Also Hertha, wenn sie jetzt müssten, das gäbe kurzfristig ein Problem.
Auf der anderen Seite, natürlich, wenn ich in Berlin lebe und ich muss nur in die U-Bahn einsteigen und kann hinfahren, dann ist es natürlich auch meine Entscheidung, wenn ich da nicht hingehe. Und das ist eben der Unterschied. Das ist eben ein bisschen der Unterschied, ob du dafür viel Geld und Zeit investieren musst oder ob du sagen kannst, es ist, wo ist die Grenze der Zumutbarkeit? Und die ist bei den meisten Exilatanern sicherlich eine andere, wenn du südlich von München lebst oder wie ihr hier im Saarland. Das ist halt ein bisschen was anderes, als wenn du, sagen wir mal, in Spandau oder in Rudow lebst.
Genau. Und bei dieser besagten Mitgliederversammlung war ich ja selbst auch. Da waren viele Exilatanern, die das auf sich genommen haben, gerade weil es eine wichtige Wahl war. Ich meine, da geht es um das Präsidium, um die Zukunft des Vereins. Ich würde sogar sagen, von der Gewichtung her waren ja fast mehr Exilatanern.
Wir haben uns ja getroffen, was erzähle ich?
Natürlich haben wir uns getroffen. Ja. Ich dachte schon, er weiß es nicht mehr, aber.
Ihr wart nicht die Einzigen, die ich da gesehen habe.
Ach was. Ach was.
Ah, ja. Man kommt ja meistens nicht vom Fleck.
Genau. Ich kann ja auch sagen, wo wir uns getroffen haben, nämlich auf dem Weg zu den Frauen, zum Stand der Frauen.
Frauenfußballmannschaft. Zum Frauen klingt so ein bisschen anrüchig, wenn das so
Nein, sagt. Zum Frauenfußball.
Ach so, okay.
Die jungen Mädels, diese erfrischende Jugend, da saßen ja noch fast Kinder da. Es war auch schön, dass die dort waren und am Stand präsent waren und ganz nett, ganz toll. Kann ich nur jedem empfehlen. Dann mal
ja, vor allem, ich wollte gerade sagen, ich bin damals gegen Victoria da gewesen und ich muss sagen, das war so schön, das war so toll, da zuzugucken und so eine angenehme Atmosphäre, was aber auch ganz im Wesentlichen auch mit an den Zuschauern hing und am Spiel.
Ja, auf alle Fälle.
Kann ich auch nur empfehlen. Ja. Jetzt sind wir ja schon beim Thema Exilhartaner. Andere Exilhartaner finden, ich erwähne es oft in diesem Podcast, selbst wenn man interessiert ist und selbst wenn man aktiv ist, es ist nicht immer einfach. Man braucht ein bisschen Glück. Manchmal ein bisschen Hilfe und manchmal vielleicht jemand, der einem dabei hilft. Wie habt ihr euch denn jetzt kennengelernt? Oder wie kam denn bei euch der Kontakt?
Ja, ich habe halt irgendwann, also auch über der Hertha-Seite ganz normal gesucht, wo die Funktion noch, da waren ja die Hertha-Freunde München schon auf der Seite eingepflegt halt mit Link und dann bin ich halt darauf gegangen, habe halt die Hertha-Freunde angeschrieben und die alte Dame München und Jule war halt schneller, also was heißt schnell? Also ich habe schon 3-4 Wochen, musste ich schon auf eine Antwort warten, habe mich schon gewundert, was ist denn da los? Also die alte Dame hat gar nicht reagiert, auch nicht danach irgendwie, also da kam nichts zurück und Jo hat dann halt reagiert und dann haben wir uns halt irgendwie mal getroffen und waren uns halt sympathisch, hat halt gepasst und so ist dann halt die ganze Geschichte entstanden halt, dass wir da...
Genau. Ich muss dazu sagen, dass
seitdem seid ihr gefühlt unzertrennlich.
Ja. Genau. Sind immer weiter zusammengewachsen vom normalen Mitglied über Vorstandsmitglied. Ja. Jetzt ist er der zweite Vorsitzende und absolut meine rechte Hand. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich ihn habe. Noch ein kurzer Einwand zu den 3 Wochen Dauer. Das war die Phase, wir hatten damals darüber gesprochen, dass es intern Schwierigkeiten gibt mit im Verein. Da gab es da so eine Antifront und kurzzeitig war ich draußen von mir aus, weil ich gesagt habe, das geht gar nicht mehr. Und in der Zeit hat er denen geschrieben, und die haben auch nicht geantwortet und die hätten auch nicht geantwortet. Ich habe aber dann kurz, also nach 2 oder 3 Wochen später, wurde ich wieder gefragt, es läuft nichts, willst du es nicht doch wieder machen? Und dann habe ich den Verein wieder strukturiert und neu übernommen. Und das war meine erste Tätigkeit, mal gucken, ob überhaupt irgendjemand uns geschrieben hat. Und dann habe ich seine Mail gefunden, die fast 3 Wochen her war. Und ich habe, um Gottes Willen, und habe ihm dann sofort geschrieben. Und dann hatten wir sehr zeitnah dann das Treffen.
Vom Verein sprichst du jetzt aber von Hertha Freunde München.
Von Hertha Freunde München.
Ja, okay, das ist nochmal wichtig.
Okay, nein, nicht von Hertha BSC. Nein,
oder andere. Nee, ihr redet von euch.
Vom UFC, von unseren Hertha Freunde München, genau. Und das ist dann, das gibt's auch bei uns nicht mehr. Wenn uns jemand schreibt, das ist direkt verlinkt mit meiner Hauptmailadresse vom Verein. In der Regel dauert es maximal, wenn es terminlich nicht anders geht, 48 Stunden und dann ist eine Antwort da. Also wer uns schreiben will, irgendwelche Fragen hat, Informationen hat, jederzeit gerne auf kontakt@hfm1892.de und da kriegt er eine Antwort.
Dann kommen wir gleich zu dir. Du hast dich eigentlich schon mal sowieso hier vorgestellt, das war im August 2019.
Boah, Wahnsinn, so lange
ist das her, war die Folge 20, ich glaube, das heute ist die Folge 147 inzwischen schon. Normalerweise mach es ja eigentlich nicht so, dass man sich jetzt noch komplett nochmal vorstellt, wenn man schon mal dabei war. Aber das ist jetzt so lange her. Also, wenn du nochmal einen kurzen Abriss machst, wo du herkommst und wie du dann Hertaner geworden bist, denn du bist ja auch noch von Stadt zu Stadt und von Region zu Region gejettet. Du hast ja jetzt auch einiges hinter dir.
Genau. Lass mich mal schnell aus meinem Rollstuhl erheben und dann werde ich dir gerne Rede und Antwort stehen. Ja, also, was soll man zu mir sagen? Halt, ich bin jetzt wieder da, wo ich meine Kindheit verlebt habe. Ich lebe jetzt wieder im Saarland in meinem Elternhaus. Bin also waschechter, gebürtiger Saarländer und habe aber irgendwann nach klassischer Schule und Beruf Ausbildung, langweiliger Bankerjob mit Anfang 2023 gesagt, das kann es nicht sein, mich kotzt hier alles
an. Das sagst du dem gelernten Bankkaufmann.
Ja, ich weiß, wir sind Kollegen, Berufskollegen, ich weiß das. Ich kenne alle Vorzüge und Nachteile dieses Berufsbildes sehr, sehr genau. Ja, okay. Und mit 23 dann abgehauen und gesagt, ich mache einen auf Aussteiger, war dann 2 Jahre gar nicht in Deutschland, kam dann wieder zurück und ab da ging die besagte Odyssee los. Das war zu damaliger Zeit schier unmöglich, als jemand, der einfach mal aussteigt und mal hinschmeißt, als akzeptable Arbeitskraft anerkannt zu werden. Also ich musste mich durchjobben, Zeitarbeitsfirmen, alles Mögliche und so kamen auch die verschiedenen Städte zusammen, wo ich gewohnt habe. Ne? Mannheim, Rüsselsheim, Darmstadt. Ja, dann eben irgendwann bin ich dann nach Berlin. Das war 97. Habe mich dann dort erstmal selbstständig gemacht und so bin ich dann zu Hertha gekommen. Jetzt schließt sich der Kreis, weil die ja ausgerechnet in dem Jahr aufgestiegen waren in die Bundesliga. Und über Radio, ich weiß nicht mehr, ob es RS2 oder Berliner Rundfunk war. Nee, Berliner Rundfunk war es. 91.4, hatte ich angerufen und sofort 2 Kartentickets fürs Spiel gegen Dortmund, was damals 1-1 ausging. Irgendwas zischt da gerade, hörst du das? Mhm. So, jetzt ist aber wieder weg. Und so kam ich zum ersten Bundesligaspiel und das war natürlich die Schüssel, wenn du da zum ersten Mal drin bist. Und das war natürlich gegen Dortmund auch ausverkauft. Das war noch das alte Stadion, also fast 80.000 Leute da drin. Das war schon geil. Ja, und gleich beim ersten Spiel dann mit Nachbarn ins Gespräch gekommen, sich verabredet. So bin ich dann dazugekommen, wuchs dann immer weiter. 2 Jahre später bin ich Mitglied geworden und dann bis zu meinem Wegzug 2013 immer mehr an den Verein herangerückt. Ich war dann auch im Fanhaus e.V. aktiv und von daher also auch Kontakte mit Breetz, Schiller und Konsorten damals gehabt. Also ich war schon dem Verein sehr nah. Du wirst dich jetzt kaputt lachen. Ich hatte sogar überlegt, in dem Zeitraum 2013 standen auch nochmal Präsidiumswahlen an, ob ich tatsächlich kandidiere für das Präsidium. Aber wäre nicht von Erfolg gekrönt gewesen. Egal. So, dann bin ich da weg nach München beruflich. Und da war erstmal alles abgeschnitten. Kein Kontakt zu Hertha. Da dachte ich, das kann es nicht sein. Also, wie mache ich das? Und dann habe ich die alte Dame München getroffen. Die war in Gründung zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und bin dorthin und habe mit denen zusammen auch dann ein bisschen was aufgebaut. Wir haben ein Logo gebastelt, ein paar Dinge. Ja, und da war ich dann, ich glaube, gut 3 Jahre dabei. Und dann merkte ich, dass das irgendwie so für meine Begriffe nicht so weiterging. Also die alte Dame war so eine kleine Gemeinschaft, so 5 bis 12 Leute. Und die wollten diese Truppe auch beibehalten, aber auch nicht mehr. Die wollten also auch nicht in die Öffentlichkeit, die wollten auch keine Arbeit für Hertha machen. Und da habe ich halt eine andere Einstellung zu. Für mich muss
es war Zeit für dich, was Eigenes und was anderes.
Richtig. Und dann habe ich mit drei Leuten, die meiner Meinung waren, haben wir uns dann zusammengesetzt, kurz nach Weihnachten 2016 und haben diesen Verein dann gegründet, ins Leben gerufen. Und Juli 2017 haben wir dann offiziell die Urkunde bekommen als OFC Hertha Freunde München. Mhm. So, und das hat sich dann so in München ausgestaltet. Wir haben uns auch gut entwickelt. Wir waren zwischendurch bis 15 Mitglieder. Dann gab es die diversen Unstimmigkeiten. Leider 2-mal Unruhe im Verein, wo es immer wieder fast auf Null ging und wir es wieder hochgearbeitet haben. Beim 2. Mal war dann Basti dann auch mit bei. Ja, und dann haben sich wieder die Wege getrennt. Einige der Hertha-Freunde München sind zurück nach Berlin gezogen. Bei mir familiär musste ich auch hier zurück ins Saarland mich um die Eltern oder um die Mutter kümmern und meinen Lebensinhalt in München aufgeben. Und so ist diese komische Situation entstanden, dass wir, die Hertha Freunde München, die sich in München gegründet haben, momentan in München niemand zu setzen haben. Mhm. Und die Anschrift des Fanclubs richtet sich ja immer nach dem ersten Vorsitzenden. Das heißt, wir heißen jetzt Hertha Freunde München mit Sitz im Saarland. Der Vorsitzende sitzt im Saarland. Der Vize sitzt in Benediktbeuern. Der Kassenwart, der sitzt in Gunzenhausen bei Nürnberg. Und der Schriftführer, der sitzt in Potsdam.
Gut, aber ich sag mal, ihr seid ja zumindest noch im Bundesland Bayern, seid ihr ja durchaus noch. Aber ihr seid eben tatsächlich, ihr habt drei Regionen quasi, wo ihr Ansprechpartner habt, also mit Berlin, mit dem Saarland und mit dem, sagen wir mal, Münchner Raum im weitesten Sinne.
Genau, das passt im Übrigen auch zu der Ursprungsvision. Also als ich den Verein gegründet habe, hatte ich nämlich genau diese Vision. Und habe gesagt, wir wollen es hinkriegen, in den nächsten 10, 15, vielleicht 20 Jahren, zwar ein Fanclub zu werden, der in einer Stadt oder in einer Region basiert ist, aber dann verteilt auf andere Regionen in Deutschland oder vielleicht sogar über Deutschland hinaus. Mhm. Und in die Richtung geht es von der Struktur her momentan. Wir haben also tatsächlich interne Aufteilung. Das heißt, es gibt hier die Region, im Moment heißt es Saarland, soll aber mal Region Südwest werden. Es gibt die Region, da bin ich für zuständig, es gibt die Region München und Bayern, das macht der Basti. Und es gibt eben dann die Region Berlin, da kümmert sich momentan noch unser Timo, der Schriftführer, drum. Und wollen mal sehen, wie das da weitergeht, ob wir das vielleicht nochmal neu strukturieren, generell, was unsere Aufgaben angeht. Aber das ist die Idee, dass wir in jeder Region praktisch so Mini-Vereine haben, 4, 5 Leute, die für sich selber eigenständig im Namen dieses einen UFCs ihre Aktionen machen, lokal, und dann ein- oder zweimal im Jahr trifft sich die ganze Horde und macht dann die große Mitgliederversammlung, das große Vereinsfest.
Es ist übrigens, also das will ich vielleicht noch erwähnen, damit auch die alte Dame München da nicht so schlecht wegkommt.
Nein, Entschuldigung.
Ich kenne das auch so, dass ich auch schon Kontakte hatte zu anderen OFCs, die eben auch ganz bewusst sagen, wir haben uns mal gegründet, wir kennen uns und wir sind eigentlich ganz froh, es funktioniert so, wie wir jetzt sind, und wenn wir jetzt größer werden, haben wir Angst, dass das uns vielleicht so ein bisschen kaputt macht, dass vielleicht Leute dazukommen, die wir nicht kennen oder die dann die Stimmung verändern. Und da habe ich das halt auch schon öfter gehabt, dass ich dann angeboten habe, falls ihr Werbung haben wollt oder so durch den Podcast, dann könnte ich das machen, aber dann hat man auch gesagt, das ist nett, aber wir bleiben erstmal so für uns. Es ist auch legitim, also, aber ich finde es auch schön, oder letztendlich, es hilft natürlich anderen Exil-Hartanern natürlich mehr, wenn man da offener ist und andere aufnimmt, so wie ihr das jetzt tut. Und das ist jetzt auch nochmal der Punkt, den ich auch nochmal erwähnen will. Sprich, wer irgendwo im Münchner Raum ist, wer in Bayern ist, wer hier im Saarland vor allem ist, wo es ja eigentlich überhaupt gar keine richtigen OFCs gibt, der kann sich gern bei euch wenden, der soll das auch tun. Ihr habt nämlich eine ganz, ich bin eigentlich ein bisschen zu früh drin, aber ich erwähne das nochmal, ihr habt eine ganz tolle Homepage auch, wo man Kontakt machen kann, das erwähne ich nachher nochmal. Mhm. Wie machst du denn das jetzt mit dem Hin und Her? Also erstens, Berlin-Stadion ist richtig weit weg. Nico, wir hatten das damals schon gehabt, von Saarbrücken nach Berlin ist jetzt auch nicht viel kürzer als von hier Absalui nach Berlin. Es ist echt eine Ochsentour. Wie lange fährst du dahin?
Ja, also noch einen kleinen Vorsatz dazu, warum das so lange dauert. Das Saarland generell ist bahntechnisch abgeschnitten.
Kein guten Anschluss.
Also mehr. Bis Mannheim oder Frankfurt oder Trier, Koblenz mit viel Glück geht's noch. Und ab da ist nur noch mit Regius, wenn überhaupt. Also es gibt ICE-Verbindungen, gar keine. Und das frisst Zeit. Also wenn ich Richtung Berlin fahre, meistens dann über Frankfurt. Und das kann zwischen 2 und 3 Stunden dauern von Saarbrücken, bis man in Frankfurt ist mit dem Regio. Je nachdem, ob alle Stationen abfährt und wie gerade die Strecken sind, weil die ist furchtbar, egal. Insgesamt ist man schon so ungefähr 6 Stunden unterwegs. 6,5 Stunden unterwegs. Die andere Möglichkeit wäre nach Mannheim und dann die Strecke hoch, aber auch bis Mannheim sind es 2 Stunden mit dem Regio. Also das kostet Zeit. Von daher nach Berlin selber, jetzt was mich persönlich angeht, ist es so, dass ich mir 2, 3 Ereignisse rauspicke. Wir haben vor, auch dieses Jahr wieder die Mitgliederversammlung in Berlin zu machen, verbunden mit vielleicht dem letzten Saisonspiel, Heimspiel der Hertha oder ähnliches und so eine Art verlängertem Wochenende. Und spezielle Spiele, wie jetzt in 4 Wochen ungefähr grob ist der KSC zu Gast. Selbstverständlich war ich dahin. Und wir sind auch gerade dabei, dort sowas Ähnliches zu organisieren. Verlängertes Wochenende, wo dann alle aus der Republik vom Fanclub zusammenkommen und da zusammen feiern. Ansonsten die Heimspiele gar nicht so sehr, weil aufgrund der Entfernung dann eher was in der Region geht.
Da fährst du denn jetzt auch einmal im Monat? Fahrt ihr dann immer zusammen?
Nein. Also da sind wir relativ getrennt. Wo es dann wieder zusammenkommt, ist, wenn die Spiele in seiner Region sind. Also Ulm werden wir uns wieder treffen. Regensburg war ich da. Ja, früher Augsburg, wäre ich auch nach Augsburg gefahren.
Und Bayern halt, ne?
Bayern, ne? Das dann ja. Was in der Region ist, eventuell Stuttgart oder so. Was sind ja jetzt alles Bundesliga-Stationen, wo wir momentan nicht spielen. Ja,
ja, Kaiserslautern wäre theoretisch
Kaiserslautern ein toller Treffpunkt gewesen. Da waren wir ja auch zusammen. Mhm. Wir haben dieses 4-3 zusammen gesehen, dieses Wahnsinnsspiel, was wirklich eins der Spiele ist, die wenn man die erlebt hat, da muss man dabei gewesen sein.
Ja, ja, auch wenn man vielleicht, man muss ja jetzt vielleicht den Verein nicht mögen, aber die Fußballtradition, die Kaiserslautern ja hat und dieses Stadion, was wirklich über dieser Stadt thront,
ja,
das hat schon was, muss man schon sagen.
Ja, der Betze ist schon speziell, mhm, ja.
Nico lächelt, ich habe ein bisschen Angst, dass er jetzt Kaiserslautern überhaupt nicht mag, wahrscheinlich ist es so.
Das ist aber auch traditionell bedingt, wenn man Fan des FCS ist, dann darf man kein Fan von
Kaiserslautern.
Ja, ja, okay, das geht gar nicht. Das ist wie mit unseren Freunden als Laternen, mhm, aus Gelsenkirchen. Das ist einfach per se, das geht nicht.
Er lacht immer
das,
noch.
Das geht nicht. Das geht nicht. Ja, er wird ja nachher selber dann auch noch ein paar Sätze dazu sagen.
Es geht wirklich nur einfach um Fußballtradition, die kann man den Kaiserslautern nicht abschließen.
Aber beim Hertha-Spiel auf dem Wetzenberg war ich natürlich anwesend. Das Spiel habe ich gesehen und es war fantastisch.
Ja, da kannten wir uns natürlich noch nicht, aber das war ein geiles Spiel. Mhm. Angefangen mit dieser mega, mega Pyro-Aktion, die zwar überraschend und erschreckend war, wo ja wirklich unser gesamter Block, da waren bestimmt, lasst mich nicht lügen, 20, 30 Zündler, die in beiden Händen die Pyro hatten, verteilt über den ganzen Gästeblock. Das war ein einziges strahlendes Teil. Also sowas hast du noch nicht erlebt. Es hat nur noch vom Himmel geregnet, Schnee und was weiß ich. Ja, das war so ein bisschen beängstigend auch ein bisschen. Aber ansonsten das Spiel, also besser geht gar nicht. Das war ein Auf und Ab der Gefühle. Das war ein geiler Fußballabend.
Wir haben Nico noch nicht so viel zu Wort kommen lassen. Er ist nicht ein höflicher Mensch und hört in Ruhe zu.
Ja.
Erstmal nochmal vielen Dank, dass du hier bist, dass das geklappt hat. Für dich war jetzt die Anfahrt nicht ganz so weit weg. Wie lange hast du gebraucht ab Saarbrücken? Halbe Stunde wahrscheinlich.
50 Minuten.
Doch.
Was?
Okay, aber mit der Bahn gefahren.
Mit dem Zug nach Dillingen und dann mit dem Bus.
Ach ja.
Ach so, okay, das läppert sich. Naja, es ist keine Großstadt, wo wir jetzt hier sind. Das kann man nicht sagen. Es ist eher etwas idyllischer. Ich glaube, das darf man sagen.
Geschäftstechnisch ist hier relativ wenig los. Also Lebensmittel kannst du hier nicht kaufen.
Ja, du lebst hier harmonisch zusammen mit der Natur. Das ist doch auch nicht schlecht. Ja. Wir hatten es eben schon gesagt, die Folge, die wir gemacht haben, die ist etwa ein Jahr her, Pi mal Daumen. Es war gerade damals noch eine Hochzeit vom FC Saarbrücken im DFB-Pokal. Wie ist es dir seither ergangen? Also Kontakte haben sich ein bisschen ergeben, auch wo ich geholfen habe.
Genau, da bin ich dir auch noch sehr dankbar für die Kontakte, die zustande gekommen sind. Ich habe auch noch Kontakte zu den Herthanern, die ich letztes Jahr kennengelernt habe. Wir waren ja dann auch zusammen an dem Abend, als wir den Podcast aufgenommen haben, auch noch in Saarbrücken unterwegs. Da habe ich dann auch noch Kontakte zu den Leuten teilweise.
Wie hieß denn das Restaurant, wo wir waren? Das war so fantastisch.
Das war Hilde und Heinz.
Oh, das war großartig.
Saarländische Küche.
Ja, eine kleine Portion, 8000 Kalorien und du brauchst 4 Tage nicht mehr essen.
Gut, Hauptsache gut guess, das Lebensmotto des Saarländers.
Oh, die hatten doch diese Tapas da, mit vor allem mit Leona und mit Kartoffeln, wie so ein Auflauf.
Ja, Dippelappes.
Ja, der war hervorragend, aber das ist, wenn das schon eine Vorspeise sein soll, wie ist dann die Hauptspeise? Boah, war das sättigend.
Das hast du übrigens dann das Glück gehabt, das offiziell titulierte Nationalgericht des Saarlandes zu essen. Dippelappes ist das offizielle Hauptgericht hier im Saarland. Natürlich, der Schwenkbraten, den kriegst du ja heute nachher noch nach dem Podcast kredenzt.
Das ist auch typisch saarländisch, oder?
Den kriegst du auch nur in dieser gewürzten Form, nur im Saarland. Den kannst du auch sonst nirgends. Das ist halt Schweinerücken, Schweinenacken, aber ganz speziell gewürzt. Da haben verschiedene Metzger sogar teilweise leicht abweichende Rezepte. Aber in sich gesehen ist es ganz speziell gewürzt, keine klassische Marinade. Und dann das Ganze, ist es ganz wichtig, auf dem offenen Feuer, auf dem offenen Holzfeuer, mit dem Rauchgeschmack, 3/4 Stunde das Fleisch wirklich da gehen zu lassen. Und du wirst es nachher sehen, das kriegst du sonst nirgendwo. Das ist auch typisch Saarland.
Wie oft habt ihr euch jetzt schon gesehen seither?
Zweimal, dreimal jetzt. Mhm. Wir waren letzte Woche haben wir zusammen das Spiel
jetzt
geguckt.
Jetzt das dritte Mal, glaube ich.
Genau, das dritte Mal müsste es jetzt gewesen sein. Auch da von mir nochmal viel, viel Dank, weil wir hatten ja angefragt, ob wir da, als wir gehört haben, Saarbrücken, jawohl, ey, ist ja super. Und ob wir deine Adresse haben können. Und datenschutzgerecht hat das Bremchen natürlich gemacht, indem er dich gefragt hat, ob er deine Adresse weiter, und dann ist der Kontakt ja dann zustande gekommen. Du hast dich ja bei mir dann gemeldet.
Ja, es hat ein bisschen gedauert, aber ich habe mich gemeldet.
Ja, und das war auch froh. Ich bin auch sehr, sehr dankbar. Und jetzt bist du Mitglied bei uns, siehst du.
Genau, ja. Seit kurzem.
Ja. Du hast zwar auch damals schon so erzählt, wie so ein bisschen deine Lebensgeschichte ist. Falls du es mal ganz kurz zusammenfassen kannst, wo du herkommst und was mit Hertha zu tun hast.
Also ich bin in Berlin geboren. Ich bin aber schon als Kind ins Saarland, weil meine Mutter aus dem Saarland ist.
Hm. Wie alt warst du da?
Ich glaube, 8 Jahre.
Jung. Ach, der ist jung. Ich glaube, ein bisschen Saarländer, also wirklich Berlinern tust du nicht mehr.
Nein, ich bin auch nicht mit dem Berliner Dialekt aufgewachsen. Ich bin mit Hochdeutsch aufgewachsen. Also ich konnte das nie, das Berlinerisch.
Ja, aber warum dann trotzdem Hertha? War Berlin noch so prägend die Zeit?
Ja, einfach, ich bin fußballbegeistert und Hertha und Berlin, das ist halt immer noch was Besonderes, halt, auch wenn ich selten in Berlin bin, es ist immer was Besonderes, dort zu sein, einfach weil ich dort geboren bin, weil ich da die ersten Jahre verbracht habe. Und Hertha ist halt immer noch für mich auch so die Verbindung halt zu meinem Geburtsort und
ein bisschen das, zur Kindheit auch, ne?
Ja, auch, ja.
Finde ich immer faszinierend, weil das so viele erzählen, ich finde das immer faszinierend. Ist das bei dir eigentlich auch ein Effekt? Noch so ein bisschen?
Ja, ich bin ja Brandenburger, also.
Naja, vielleicht Brandenburg, nicht zu Berlin, ist, aber das ist ja nun mal die Region, was du bekommst.
Ist immer noch sehr, also sehr verbunden halt, bin gerne da, aber bin auch froh, wenn ich wieder dann in Bayern bin halt, ne?
Ja. Du meinst den Biergarten.
Ja, ne? Genau.
was waren mit Saarbrücken damals? Damals waren die noch im Pokal, glaube ich, als wir die Folge gemacht haben.
Ja, genau. Die haben es ja dann leider nicht geschafft. Wir sind gegen unseren Erzfeind Kaiserslautern rausgeflogen. Deswegen gab es da ja dann auch kein Spiel gegen die Hertha. Das hätte ich mir ja gewünscht, dass wir mal gegeneinander spielen, die beiden Vereine. Aber vielleicht treffen wir uns ja nächste Saison dann in der zweiten Liga, weil es sieht im Moment ganz gut aus in der dritten Liga. Der FCS ist da voll dabei im Aufstiegsrennen. Und gut, es sind noch einige Spiele. Mal schauen, es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es da eins aufeinandertreffen gibt.
Jetzt frage ich mich, um was muss man sich mehr Sorgen machen? Dass Saarbrücken nicht aufsteigt oder dass Hertha in der Liga bleibt? So ganz, wir sind jetzt nach wie vor noch vor dem Elversberg-Spiel. Wir wissen noch nicht, wohin der Trend geht, aber also ich mache mir schon Sorgen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Hast du Angst? Glaubst du, dass wir noch gegen den Abstieg spielen können? Also vom Tisch ist es nicht, ne?
Also es sieht halt im Moment wirklich schlecht aus. Es geht immer weiter nach unten für die Hertha. Und es wird immer gesagt, ja, qualitativ, die Mannschaft ist eigentlich zu gut, aber das ist halt trügerisch, man muss jetzt einfach Punkte holen. Ja, morgen das Spiel, ich sag mal, Elversberg ist ziemlich sicher in der zweiten Liga, die haben nichts mehr mit dem Abstieg zu tun, für die geht's vielleicht eher noch ein bisschen nach oben, morgen hoffentlich nicht. Aber man muss mal schauen, wie es dann morgen läuft. Vielleicht holt man ja morgen Punkte. Also Elversberg spielt halt schon attraktiven Fußball, vor allem nach vorne, aber die sind halt auch defensiv anfällig. Ich war vor ein paar Wochen war ich in Elversberg, da habe ich mir das Spiel gegen den KSC angeschaut. Da ist Elversberg auch in Führung gegangen, aber hat dann halt in der Schlussphase halt noch die Gegentore gefangen. Von daher ist auf jeden Fall morgen was möglich, da was mitzunehmen.
Ja, aber wenn mal ganz ehrlich, also wenn die Folge rauskommt, dann wissen wir mehr. Kann sein, dass wir hoch verloren haben dann oder hoch gewonnen. Ich habe keine Ahnung. Das wird man dann sehen. Was ich auf jeden Fall bemerkenswert finde, ist, wenn du mich jetzt vor der Saison gefragt hättest, hätte ich gesagt, Hertha muss eigentlich versuchen, mindestens mal um den Aufstieg mitzuspielen. Das kann eigentlich nur Saisonziel sein, weil man hat sich ja an vielen Positionen verstärkt. Man hat immer wahrscheinlich mindestens den zweiteuersten Kader der zweiten Bundesliga. Ich weiß, Hertha hat ja mehrfach bewiesen, dass man wahnsinnig viel Geld ausgeben kann für Spieler und man ist deswegen nicht besser. Also so gesehen setzen wir diese schöne Tradition fort und geben viel Geld aus und sind trotzdem nicht erfolgreich. Eigentlich sind es ein bisschen vertauschte Rollen. Die Elversberger schlagen sich für ein Team, was ja nach wie vor keinen Namen hat wirklich in der Liga. Also die ganzen Hertha-Fans, die da nach Elversberg kommen, da kommt schon eine gewisse Berliner Arroganz rüber, wo man sagt, jetzt bist du hier in Elversberg. Hat jetzt nicht unbedingt den größten Namen der Club, aber du merkst eben, das ist das, was entscheidend ist. Entscheidend ist die sportliche Kompetenz bei der Kaderzusammenstellung. Und da spielt dann nicht das Geld eine Rolle, sondern letztendlich funktioniert die Mannschaft, die du da aufgestellt hast. Und es ist scheißegal, ob der Verein einen Namen hat oder nicht. Und wenn du siehst, Elversberg macht's besser als Hertha, dann sagt das einiges aus über Berlin oder über die Zustände, die wir da haben.
Zumal mal bei Elversberg eben, wenn du nur aus der Region bist, verfolgst du das ja auch schon länger. Das ist eine Konstanz jetzt über 5 Jahre, wo die Vereinsführung sehr sorgfältig mit den Finanzen umgeht, wo das Umfeld aufgebaut wird. Die haben jetzt den Trainer schon seit mehreren Jahren. Und man darf eben auch nicht vergessen, dass die zweimal in Folge aufgestiegen sind. Die haben zweimal die Liga gerockt und sind jetzt schon im zweiten Jahr ziemlich solide in der zweiten Liga, ohne nennenswert den Kader verstärkt zu haben. Sie haben auch keine Überspieler. Also, und wenn dann mal einer da war, wie der Voldemarte oder wie er heißt, der jetzt mittlerweile Bundesliga spielt, der war aus
Voldemort, nicht aus Harry Potter?
Nein, er heißt ja nicht Voldemort. Ich
Vater war da.
Voldemort,
genau. Der,
okay, ich hatte, dann, der hat doch nicht bei Elversberg
gespielt. Genau, und dann gab es noch Wanner einen, dann gab es noch Wanner, das ist der andere, der hat auch bei Elversberg gespielt. Und das sind Spieler, wo du gesehen hast, wo die Qualität auch im Vergleich zum ganzen Mannschaft sofort heraussticht. Die waren dann aber auch wieder weg, die kann der Verein noch nicht halten. Aber Elversberg zeigt eine Konstanz. Und man sollte die nicht unterschätzen. Wenn das dumm läuft, spielen die tatsächlich sogar noch um den Aufstieg in die Bundesliga mit. Das wäre nicht überraschend, wenn man den Verein über Jahre verfolgt hat, obwohl die effektive Qualität auf dem Platz, also wenn die aufsteigen und mit der Mannschaft dann in der Bundesliga spielen, ohne Verstärkungen, dann sind sie genauso schnell wieder weg, wie sie aufgestiegen sind, weil das einfach noch dann, ihr kennt die Unterschiede zwischen der Bundesliga und der zweiten Liga. Also das ist schon ein krasser Sprung, wenn du keine Einzelspieler hast, die da Qualität haben. Mannschaftsgefüge, okay, reicht bis zur zweiten Liga, bis nach oben. Ja, aber ab der ersten Liga brauchst du definitiv noch zusätzliche Qualität auf dem Platz. Sonst geht's nicht. Ja, und Hertha hat die Qualität auf dem Platz. Da sind 2, 3 Spieler dabei, 4 Spieler, die durchaus Bundesliga-Format haben, kriegen es aber nicht gebacken. Kriegen es einfach nicht hin, diese Qualität umzusetzen. Und das ist das Problem momentan. Ich will in dem Zusammenhang deine Frage von eben, die du an Nico gestellt hast, dann kurz beantworten. Es ist jetzt so, der neue Trainer ist gekommen. Das erste Spiel war auch okay. Aber ich teile deine Sorgen. Lass uns morgen verlieren und vielleicht das nächste Spiel auch noch verlieren. Dann haben wir wieder eine Serie mit dem neuen Trainer. Es geht zum Ende der Saison. Wir hätten 3-mal verloren. Und dann müssen wir kämpfen, um nicht abzusteigen. Es kann natürlich auch anders kommen. Lass uns morgen überraschend gewinnen, oder nicht überraschend, lass uns gewinnen in Elversberg und wir legen noch einen Sieg hinten nach, dann sind wir safe für den Rest der Saison, das kriegen wir gebacken. Das heißt, ich würde mal sagen, das Zeitfenster der nächsten 2 Wochen, maximal 3 Wochen, bestimmt, ob wir alle Angst haben müssen oder nicht. So würde ich deine Frage beantworten und dann gerne wieder Nico das Wort geben.
Ja, man muss anerkennen, dass Elversberg das in den letzten Jahren sehr gut gemacht hat. Sie sind ja auch jetzt im Saarland die Nummer 1, auf jeden Fall sportlich. Von den Fans ist es natürlich nicht so. Also da wird auch morgen sehr, sehr wenig Stimmung sein auf Elversberger Seite. Die Stimmung wird von den Hertha-Fans kommen. Und was morgen auch neu sein wird, letztes Jahr war es ja eine Baustelle, das Stadion. Mittlerweile ist die neue Tribüne halt fertiggestellt. Und ich bin sehr gespannt auf morgen.
Wir passen da rein, etwa 10.000, oder?
Ja, 10, es sind keine 15.000, es sind weniger. Also 11 oder 12, müsste ich jetzt nochmal recherchieren, also 10.000 plus sind es.
Ich hatte mir im Vorfeld zu der Folge ja nochmal so aufgeschrieben, dass Hertha einen permanenten sportlichen und finanziellen Abstieg seit 2019 hinter sich hat. Und ich weiß nicht, ich musste echt nochmal nachgucken. Wir haben schon so über den OFC gesprochen, dass ich da würde ich jetzt nicht nochmal.
Nee, alles gut.
Einhaken. Ich glaube, das haben wir indirekt sowieso alles mit nochmal abgedeckt. Ich würde deswegen nochmal gucken, wie sieht's bei Hertha aus? Mir fällt das wahnsinnig schwer, über Hertha zu reden, weil ich im Moment total demotiviert bin. Mir fehlt im Moment so ein bisschen die Perspektive. Für mich ist die Saison schon abgeschrieben und ich habe irgendwie den Eindruck, die nächste Saison wird nicht besser werden. Weil wir werden fast alle Spieler abgeben, die gut waren. Wir werden uns um die Ablösung der Anleihe kümmern müssen. Wir werden nicht viel finanziellen Spielraum haben. Wir werden wahrscheinlich auf Sicht für längere Zeit in der zweiten Liga bleiben, wenn wir nicht noch in Abstiegsgefahr geraten. Ich hatte mir die Trainer seit 2019 aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr raufgeguckt habt. Hättet ihr es im Kopf gehabt? Ich musste nachgucken.
Es sind 7 oder 8 oder sogar noch mehr.
Hättet ihr es gewusst,
da ganz waren ehrlich? Alles. Kribbe war dabei, Rehagel war dabei.
Ja, nicht ganz. Nee. Also jetzt lese ich es so vor.
Ja.
Čović. Also nach Dardai.
Ach so, ja.
Čović, Klinsmann, Nuri, Labbadia, Paul Dardai, Korkut, Felix Magath, Sandro Schwarz, Paul Dardai, Christian Fjell, Stefan Leitl jetzt. Jetzt könnte man sagen, Hertha hat kein Glück oder kein Händchen bei den Trainern. Mit Ausnahme von Felix Magath, der den Klassenerhalt geschafft hat, hat uns eigentlich kein Trainer, wenn man jetzt mal von der ersten Amtszeit von Paul Dardai absieht, so richtig weitergeholfen. Und ich frage mich immer, können wir jetzt sagen, Hertha hat kein Glück bei den Trainern oder müssen die Trainer eigentlich nur ausbaden, was sie an Kader Jahr für Jahr dazu immer wieder bekommen? Denn, und jetzt nochmal, wie oft haben wir gehört, dass ein Trainer sich beschwert hat, wir haben toll trainiert, ich habe denen das und das beigebracht, aber im Spiel haben die was ganz anderes gemacht oder das war so nicht geplant. Von Trainer zu Trainer war es immer das Gleiche, wo ich dann irgendwann mal denke, wir machen uns jetzt einen Kopf über den Trainer, wir haben jetzt schon wieder einen neuen Trainer und irgendwie habe ich immer das Gefühl, liegt es denn wirklich an dem?
Ja, also die Frage, die stelle ich mir auch schon seit Jahren, weil wenn du natürlich aus einer ländlichen Gegend kommst und selber auch mal Fußball gespielt hast, dann lernst du das klassische Fußballspiel. Und du bist ein Verein, alles tolle Truppe, du machst alles zusammen, dein Herz hängt auf dem Platz und du reißt dir die Beine aus und Höhen und Tiefen, aber alles ist immer wie so eine Einheit, ne? Und bei Hertha hatte ich in mehreren Phasen immer so das Gefühl, das ist so eine Wohlfühl-Oase. Das geht schon am Trainingsplatz los. Klar, das ist ein professioneller Verein, aber als Spieler kommst du mit einem fetten Auto angefahren, gehst kurz in die Kabine, ziehst deine Trainingssachen an, die schon gebügelt sind, wo alles fix und fertig ist, gehst da raus, ja, trainierst 2 Stunden, ackerst, gehst dann wieder rein, föhnst dir die Haare und fährst nach Hause. Um alles andere wird sich gekümmert. Du wirst bemuttert ohne Ende als Spieler. Okay, ist ein Profiverein, ja, aber wenn dann auf dem Platz nicht das rauskommt, was es soll, dann stelle ich mir manchmal die Frage, sollte man nicht einfach mal die Spieler vor die Tatsachen stellen und sagen, hör mal, du verdienst hier gutes Geld bei uns, jetzt mach mal, jetzt gehst du mal den Platz sauber machen und du räumst mal den Müll weg und du wäschst mal dein Trikot, das gehört auch dazu. Ist jetzt ein bisschen blöd, also ich komme aus einer ganz anderen Ecke, aber dieses Gemeinschaftsgefühl, was in letzter Zeit ja dann wieder ein bisschen mehr aufgekommen ist, was wir ja jahrelang vor Kai gar nicht hatten. Da war jeder Spieler einzeln, da war die Vereinsführung einzeln, da waren die Fans einzeln. Das habe ich nicht als ein Verein wahrgenommen. Muss ich so krass sagen. Das ist jetzt unter Kai deutlich besser geworden. Jetzt zwischendrin hat man so das Gefühl, es driftet wieder ein bisschen auseinander. Man hofft aber noch, es könnte wieder zusammenkommen. Und wenn in diese, das ist so meine Denke, vielleicht ist das bei Hertha das Problem, dass nicht zu 137,84% alle an einem Strang ziehen. Egal was es ist. Sondern jeder so ein bisschen sein eigenes Ding macht. Und dann kann das nicht funktionieren. Ist so eine Theorie, die ich habe. Bei Vereinen, gerade je kleiner sie sind, umso besser ist es. Ne? Ich nehme da oft gerne Mainz als Beispiel. Das ist ja nun kein großer Verein, die haben auch nicht viel Geld, aber die erreichen was, die reißen was, weil die sprechen mit einer Stimme, die haben eine klare Philosophie. Ich wollte vorhin schon sagen, aber da wäre vielleicht der Nico ein bisschen sauer geworden, Elversberg ist so ein bisschen die Mini-Variante von Mainz. Kann man so von der Struktur, vom Verein, von der Größe her, von der Mentalität her und alle diese Vereine, die so klein sind, aber in diesem Mindset arbeiten, die ziehen ihr Ding durch, über kurz oder lang. Und die ganz großen Vereine, wo wahnsinnig viel Geld im Spiel ist, da verflüchtigt sich das manchmal. Da geht's manchmal drunter und drüber. Guck dir Dortmund an, was die alles durchgemacht haben. Guck dir unsere Freunde in Gelsenkirchen an, was da alles schief läuft und nicht. Guck dir auch den HSV in der Geschichte an. Alles diese großen Vereine, der einzige, der das nicht hat, sind die Bayern. Warum? Weil die immer noch teilweise vom Uli Hoeneß vom Stil von Uli Hoeneß, der war ein Businessmacher und zu seinem Business gehörte, dass der FC Bayern erfolgreich spielen muss. Das hat der durchgezogen. Ein echtes, was als Manager gar nicht mehr verkehrt ist, ein echtes Arschloch. Ich setze meins durch mit allem, was ich habe, mit Geld und mit Macht. Und deshalb waren die Bayern so stark über Jahrzehnte. Und als der mal weg war oder als sich jetzt die Führungsetagen geändert haben, hast du gesehen, was mit dem FC Bayern zwischendurch mal passiert ist? Kraut und Rüben wieder. Jetzt kriegen sie sich wieder in die Reihe. Und das scheint überall so, das ist nur eine Theorie, ich kann das nicht beweisen. Aber ja, das
fass
ist so.
Es, mach's doch, mach, fass, jetzt fasst es sehr weit, mach's doch mal konkreter.
Ja.
Wenn wir gerade, die Frage war ja,
ja.
Oder die Frage geht auch an euch, wenn es dir Trainer nicht war, oder wenn wer ist
ja.
es denn dann?
Naja, der Verein aus sich heraus.
Und ja, aber wer ist denn der Verein? Antworten. Wer entscheidet denn?
Eine sportliche Führung halt.
Ja. Zum Beispiel, also, ja.
Die Führung.
Auch. Ja. Aber es sind doch die Einzelspieler auf dem Platz.
Naja gut, aber Kaderzusammenstellung, also ich kann es ja nochmal vorlesen, wir haben im Moment, Benjamin Weber ist Sportdirektor und meines Erachtens führend für die Kaderzusammenstellung verantwortlich.
Ja.
Wir haben Thomas E. Herrich, ist der Geschäftsführer der ausgelagerten Profis, der sorgt unter anderem dafür, wer diesen Job mitmacht.
Ja.
Oder bestimmt da zumindest mit. Und Zecke Neuendorf ist Direktor der Akademie und des Lizenzspielerbereichs. Wir hatten vorher Michael Preetz und Freddy Bobic. Und diese Aufgabe nimmt er jetzt quasi neben Weber und Neuendorf wahr. Und die Frage ist, die sind jetzt etwa 2 Jahre im Amt. Die hatten vorher noch keine Erfahrung in diesem Job, jedenfalls nicht bei den Profis. Weber war Leiter der Akademie, hat auch ja, ich meine, wir haben ja nach wie vor eine hervorragende Jugendarbeit. Für mich ist jetzt im Moment die Frage, nach 2 Jahren, sind die Hoffnungen, die wir in die mal gesetzt haben, erfüllt worden?
Nein.
Also, ich würde sagen, nein. Wie seht ihr es denn? Ich frage jetzt mal bewusst Sebastian
und Nico. Okay, aber behalt das im Auge, weil ich will da drauf nochmal eingehen.
Also ich würde sagen, nein. Also 80-20 sage ich es mal, also 80% nein, 20% ja. Also so richtig ging es nicht. Also die haben viel investiert, viele Spieler geholt, die gar nicht funktioniert haben. Man sieht es ja jetzt, Fluppe hast du abgegeben. An Hoffenheim, dafür holst du einen Schuler, der gar nicht funktioniert und Prevlak ja sowieso nicht und weiß ich nicht, ist die Zusammenstellung ist, also für mich
man
halt.
Man hat wieder in Teilen einen unvollständigen Kader, ja, die Lücken sind anders. Genau.
Dann holst du einen Brooks halt, die Wand, da hat sich schon wieder gedacht, jetzt geht's aber richtig ab in der Abwehr, dann verletzt er sich irgendwie, keine Ahnung, jetzt hat noch kein Spiel für uns gemacht, also und wird auch keins machen weiterhin, in der Saison zumindest nicht, ist halt schade. Für unsere Abwehr, ja, obwohl die ja halbwegs stabil ist mittlerweile wieder irgendwie, ja, aber ja, also vorne haben wir ja nichts, was da irgendwie mal irgendwie das Tor trifft, ja, also so in letzter Zeit halt, ne, genau, so meine Meinung.
Ja, mach du noch deine Meinung dazu und dann komme ich nochmal auf das Ding zurück.
Also ich finde es gut, dass auf die jungen Spieler gesetzt wird, die entwickeln sich auch, aber halt, sag ich mal, im Zusammenspiel, die komplette Mannschaft passt es halt einfach nicht. Es können ja jetzt auch nicht alles die jungen Spieler machen. Gut, es wird halt jetzt so sein mit den finanziellen Zwängen, dass halt die guten jungen Spieler halt wechseln werden, dass die nicht ewig im Verein bleiben bei der Mannschaft. Man muss dann einfach nächste Saison schauen, dass man halt nochmal eine Mannschaft dann zusammenstellt. Das ist halt immer das Problem, dass dann viel Fluktuation ist und man das doch mal neu zusammenstellen muss. Das ist halt dann einfach schade, dass man die Spieler dann auch nicht langfristig halten kann, weil es einfach finanziell mittlerweile nicht geht.
Genau.
Warte, eins. Wir sind uns aber einig, dass Benjamin Weber ein schweres Erbe angetreten hat.
Ja,
nach dem Abstieg.
Auf alle Fälle.
Denn wenn wir sagen, wir haben jetzt Angst abzusteigen oder noch in den Abstiegstrudel zu kommen oder in den Abstiegskampf, ich hätte das ja fast eher letzte Saison erwartet. Und da finde ich, da hat mich Weber meines Erachtens eine gute Arbeit geleistet, obwohl der halbe Kader weggebrochen ist. Er musste auf die Jugend setzen. Er hat einen Ernst ins Tor gestellt, auch okay, weil es die Probleme mit Gersbeck gab. Viel Risiko, aber das ist größtenteils aufgegangen. Und ein Großteil der Spieler, die wir heute haben in der Mannschaft, das sind ja teilweise 5, 6 Spieler, die dann noch aus der eigenen Jugend kommen. Das ist enorm viel. Also das will ich ihm auch hoch anrechnen. Aber bei mir ist so der Bruch, dass die neue Saison nicht eine Fortsetzung oder eine Verbesserung ist, dieses so eine Basis bilden, mal so ein Kadergerüst zu haben, sondern eigentlich 2 verlorene Jahre dann. Und das tut mir so weh.
Ja.
Sorry.
Nee, ist okay. Also das ist ein Thema. Ist die Vereinsführung oder die sportliche Leitung, jetzt passt sie oder passt sie nicht? Das ist eine Diskussion auf einer Ebene. Da bin ich zu einigen Teilen auch eurer Meinung. Es waren aber auch vernünftige Entscheidungen dabei. Aber ich komme trotzdem nochmal auf meine Argumentation zurück, die vielleicht auch in Berlin gar nicht so gesehen wird, aber ich vergleiche es halt im Großen. Du kannst so gut entscheiden, wie du willst, auf der sportlichen Ebene. letztendlich muss das Ganze bis zu den Leuten, die auf dem Platz stehen, muss das DNA werden, ja, dass man lebt und spielt und stirbt für diesen Verein. Und das fehlt mir häufig bei, egal wer Trainer war, egal wer Führung war. Und alle Mannschaften, die so spielen, die können den schlechtesten Kader der Welt haben. Die haben immer mal wieder Ergebnisse dabei, wo du denkst, wie kriegen die denn das hin? Ja, weil die einfach, ich habe wirklich das Gefühl, bei Hertha, da ist ein Arbeitsteam auf dem Platz. Die werden bezahlt und die gehen dafür arbeiten. Du hast aber nicht ein Team, wie vergleichbar mit einer Firma, die sagen, wenn es der Firma schlecht geht, dann arbeite ich auch mal eine halbe Woche umsonst, damit es der Firma wieder besser geht, damit wir letztendlich alle vorwärts kommen. Vom Mindset her, ja. Das fehlt mir bei der Hertha.
Dann nimm doch mal das 0-0 zu Hause gegen Nürnberg.
Ja.
Ich glaube, Leitl hatte jetzt vor der Pressekonferenz vor Elversberg gesagt, dass sie wieder mehr Ergebnissport machen wollen.
Ja.
Und unter Fiello war es ja teilweise so, das sieht teilweise ganz okay aus, aber es kommt
nichts bei rum.
Nichts bei rum. Am Ende verlierst du halt nicht mehr.
Ja, ja, ja.
Und ich, auch wenn man jetzt sagen kann, naja, das war eigentlich kein schönes 0-0, aber was mir wirklich gefallen hat, die haben gerackert, die haben gekämpft, die haben da keinen Meter hergegeben. Und ich hätte gesagt, mit dieser Einstellung einfach zu sagen, wir spielen jetzt nicht schön, wir haben jetzt keinen Ballbesitz, wir gucken einfach, dass wir das wuppen, wir kämpfen euch nieder. Und wenn es dann zum 0-0 reicht, ist mir das besser, als gut zu spielen und dann zu verlieren.
Meine Rede, dann, hätte der Hertha die ganze Saison so gespielt, da würden wir jetzt da oben um den Aufstieg mitspielen. Das ist meine Rede, es ist ein mentales Ding.
Nur nichtsdestotrotz, du wirst jetzt, Weber hat den Vertrag verlängert bekommen, Neuendorf auch. Ja. Jetzt können wir sagen, nein, das ist aber doof, das gefällt uns nicht, das ist eine Entwicklung, die ist schwierig, die gefällt uns nicht. Aber die kannst du gar nicht gehen lassen jetzt.
Nee.
Du kannst ja nicht im November die Verträge verlängern und im Februar sagen, das war's. Du kannst ja gar nicht zahlen.
Ja. Das sind dann so Entscheidungen, da bin ich mit euch, da bin ich d'accord, da wird manchmal nicht so richtig langfristig nachgedacht. Ne? Um einfach das nochmal rund zu machen, was ich zum Schluss argumentiert habe, da schließe ich mich an deine Schilderung des Spiels letzte Woche an. Das habe ich auch gesehen. Das hat mir ja Mut gemacht, dass da plötzlich mal eine Mannschaft wirklich auf dem Platz war. Das hatten wir zu Beginn der Saison unter Fiel witzigerweise auch. Erinnere dich an das Trainingslager und die ersten Spiele. Das hat Spaß gemacht, der Hertha zuzugucken. Da war ein Team auf dem Platz. Das war richtig cool. Da habe ich gedacht, okay, das wird was diese Saison. Und dann wurde es, dann kam die Phase, wo dauernd jemand verletzt war. Das haben sie irgendwie halbwegs gewuppt. Dann waren sie endlich wieder mehr oder weniger alle zusammen. Da habe ich gesagt, jetzt geht's. Und dann war dieser Spirit nicht mehr da. Der war nicht mehr da. Und dann wurde es aus dem unglücklichen Spielen, schwierige Spiele. Und dann kamen die Negativserien. Und das war dann das Ende. Ne? So ist es ja im Grunde genommen gelaufen. Und meine Hoffnung ist jetzt, dass das der Leitl hinkriegt, wieder diesen Spirit, weil ich sage dir, die Mannschaft hat die Qualität. Es muss einfach nur dieser Spirit da sein. Wenn ich hier unten auf dem Platz stehe und nicht mit meiner Hertha gewinne, dann bin ich der größte Idiot auf dem ganzen Planeten. Mit dieser Einstellung musst du auf den Platz gehen. Dann spielst du zwangsläufig gut, weil ein Idiot willst du nicht sein.
Ich finde, es ist jetzt der Zeitpunkt, uns selber mal zu feiern, weil ich finde dafür, also ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn mich jetzt einer fragen würde, würde man sagen, also wozu hat man denn eigentlich ein Hobby? Naja, um Spaß zu haben, um so im Alltag so den Stress zu vergessen, den man sonst so hat. Ich kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass jetzt Hertha so der beste Schlüssel war, zu sagen, ich komme jedes Wochenende glücklich und erfolgreich, ihr grinst schon, nach Hause. Warum sind wir eigentlich jetzt doch hier? Du fährst extra aus dem Münchner Raum hierher, um Hertha zu gucken. Warum macht's das jetzt eigentlich doch noch?
Ja, mir macht's halt Spaß, also so Landschaft halt mehr als ein Hobby halt, ne, also trage ich halt auch in meine Arbeit mit rein, auch wenn es viele da nicht gefällt, was ich sage, aber wird halt akzeptiert, ne, genau.
Ich glaube ja, dass wir so eine Runde, wie wir jetzt hier zusammensitzen, unter welchen Umständen hätten wir uns denn kennengelernt, jenseits von Hertha? Gar nicht, sage ich euch.
Ja.
Und das möchte ich nicht vermissen, das bin ich froh, dass das so ist.
Ja, also ich möchte diesen Podcast natürlich nicht beenden, ohne nicht einzubringen, dass ich wahnsinnig mich freue, dass das alles geklappt hat und dass wir hier endlich mal alle in der Runde zusammensitzen können. Das ist für mich hier im entfernten Saarland sowieso schon mal ein Highlight, eine größere Truppe zu haben. Und dann alle, die im Herzen so die Hertha tragen und das ganze Leiden mitmachen und Aufwand betreiben. Und dann sitzt man dann hier zusammen. Und für mich hat dieses Wochenende schon ein geiles Wochenende. Da ist noch nicht das Spiel morgen, das Ergebnis ist mir sowieso egal. Da will ich nur ganz kurz einmal zurückschließen auf das, was du vorhin gesagt hast, nach dem Regen. Oder nee, du hast es gesagt gehabt, Basti. Nach dem, so ging es mir persönlich, nicht als Vorsitzender des Vereins, aber mir persönlich, seit dem verlorenen Spiel in Regensburg, ist mir egal, ob sie gewinnen, ob sie verlieren, ob sie absteigen, ob sie in der Liga bleiben, es ist mir egal. Ich guck's mir an, ich genieße meine Hertha, aber ich bin nur noch halb emotionslos mit dabei. Die Luft ist raus und morgen sowieso, weil als Saarländer, selbst wenn Elversberg gewinnt, ganz so schlimm ist es dann auch nicht. Für meine Hertha tut's, ist es schade, aber als Saarländer freue ich mich natürlich, weil die dann theoretisch immer noch Chancen haben aufzusteigen. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Was war ich gerade am Reden?
Ja, weil ich habe mir jetzt auch verloren.
Hast du nicht zugehört?
Ich wusste nicht ganz, worauf du noch hinaus wolltest, in welche Richtung du gehen wolltest.
Ja, genau. Deine Kernfrage war ja, warum wir hier jetzt alle zusammen sind. Also wie gesagt, ich bin da ganz, ganz froh, dass das geklappt hat. Es war an und für sich noch was Größeres geplant in Sachen Hertha. Genau, dann den Einwand will ich noch bringen in Sachen Exhalaterna, zufrieden, nicht zufrieden, was die Hertha angeht. Da das für uns hier das Spiel des Jahres ist und ich wirklich als aktiver OFC für Hertha Werbung mache und Leute und Fans hier finden will und aktivieren will, hatte ich mir Kontakt mit der Fanbetreuung und mit dem Vorstand aufgenommen und wollte so eine Art Meet and Greet organisieren. Im Stadion, ums Stadion rum, davor, danach, wie auch immer, dass ein oder zwei Präsidiumsmitglieder hierher kommen. Und dann eben so eine halbe Stunde oder Stunde, grob, einfach mal zur Verfügung steht, wo die Fans hautnah, so hat's Kai gemacht. Ich war in Augsburg, wo Kai vorm Spiel in Augsburg da war. Das war genial. Er hat mit uns am Tisch gesessen. Wir haben nur Gott um die Welt gelabert. Der war sich für nichts zu schade. Jedes Foto. Du konntest auch ihn fragen, soweit das interner war, die er erzählen konnte, hat er. Manchmal hat er halt da sagen müssen, kann ich nicht drüber reden. Aber das war so greifbar. Und das wollte ich dem neuen Präsidium auch einen Schub geben, weil so richtig sind sie auch noch nicht angekommen in dem Verhältnis Fans-Präsidium. Ja, hab das angestoßen. Ja, tolle Idee, kümmern wir uns drum. Ne? Und lange nichts gehört. Und dann wollte ich bei der Ticketbestellung dann entsprechend ein größeres Kontingent haben. Und dann hieß es, wieso willst du ein größeres Kontingent haben? Ja, weil wir wissen mal nichts von. Was ist denn mit dir? Bis sich dann letztendlich aufgeklärt hat, dass der Verein es verschlammt hat. Es findet jetzt nicht statt. Es hat nicht an mir gelegen. Schade. Und das fand ich, weil ich fand, das war im Sinne der Exilektaner, wäre das eine coole Aktion gewesen. Mir wäre es nicht wichtig gewesen, jetzt als Organisator, als der kleine Mann, der hier was organisiert und der UFC, hat der Freunde München, sind ja die geilsten, darum ging es mir nicht. Mir ging es darum, hier was zu machen für die Hertha-Community.
Ja.
Wie die Exilertan.
Also ich weiß, dass in der Zeit vor Corona Hertha sich viele Gedanken gemacht hatte, bei den Auswärtsspielen präsenter zu sein, ansprechbarer zu sein für OFCs vor Ort oder für Fans vor Ort, wo man eventuell dann am Abend vorher sich so trifft. Das haben die auch experimentell mal gemacht. In Augsburg hat man das mal gemacht und war eigentlich eine tolle Idee, aber dann kam Corona dazwischen und seitdem weiß ich nicht, habe ich den einen, da weiß ich nicht, ob es da noch was gibt, da fehlt mir dann der Kontakt, weiß nicht, ich fände es toll, wenn sie es wieder machen würden, weil sich eigentlich die Auswärtsspiele sehr dafür anbieten, ich hoffe, sie greifen es bei Gelegenheit mal wieder auf, aber ich denke mal, im Moment wird wahrscheinlich erstmal der Fokus sein.
Ja, klar.
Anleihe zurückzahlen, Finanzen und Zeit auf das Wesentliche konzentrieren, da hätte ich noch ein gewisses Verständnis. Natürlich ist es schade, wenn man sagen wir mal, bemüht oder Ideen hat und nachher so den Eindruck, mit dem Eindruck geht, da bestand nicht so das Interesse.
Ja, ich will es auch jetzt dem Verein nichts vorwerfen. Vielleicht ist es einfach nur irgendwo untergegangen, kann ja passieren.
Muss nicht bösartig sein.
Nein, ist auch nicht bösartig. Vom Ansatz her ist es aber so, du sagst jetzt auch, so wie Hertha denken würde, machen wir da was, organisieren wir was. Wäre es nicht viel einfacher, die ohnehin immer im Kopf zu haben? Und wenn in einer Region ein Auswärtsspiel ist, als Verein, als Hertha BSC, haben wir da Fanclubs, haben wir da Leute, einfach mal anrufen. Habt ihr eine Idee? Wollt ihr was machen? So, oder ich sag mal jetzt, okay, ist ein Kostenproblem. Wir laden aus eurer Region, ihr kriegt 5 Tickets gratis für euch aus der Region. Ihr seid vom Verein eingeladen, weil ihr unsere Fahne da hochhaltet. Mhm. Klar, Thema Geld. Aber meinst du, solche Gesten, soll irgendwas, ne? So wie es jetzt mit dieser Feier der 25-jährigen Mitgliedschaft, wo ich da teilnehmen durfte. Das war schon was, in einem dreiviertel gefüllten Olympiastadion da unten auf der Tatanbahn rumzulaufen und die Leute jubeln dir zu. Du hast gar nichts gemacht, du weißt gar nicht, was wollen die alle von mir? Das war cool, das war schön, das war ein Tag, der war für uns organisiert.
Ich hab ein bisschen Angst, dass du das Trikot ausgezogen hast vor Jubel. Nein,
ich, nein, habe ich nicht. Nein, habe ich nicht, aber es ist emotional. Es ist schon emotional, ne?
Guck noch mal auf unseren Zettel mit den Themen. Da ist noch ein Punkt mit Finanzen. Jetzt bin ich mir ganz sicher, keiner von euch hat jetzt Bock, über irgendwelche Bilanzzahlen zu reden. Ich denke, ich mach mal die Hauptmessage, die da drauf steht. Hertha hat die Halbjahreszahlen veröffentlicht und da ist halt noch mal ein Verlust rausgekommen von 9,4 Millionen Euro. Viele feiern das ja in Teilen ab und sagen, die Zahlen werden besser, weil die Verluste nicht mehr so hoch sind. Aber natürlich muss man immer noch sagen, es hilft einem Verein natürlich nicht. Ich habe den Tag mit dem Andreas Kurz so ein bisschen gewitzelt. Er fand das gar nicht so lustig. Ich meine, das, als wenn du deiner Frau sagen würdest, in Zukunft gehe ich weniger fremd, dann freut die sich auch nicht, weil tut er natürlich nicht, war jetzt nur ein doofes Beispiel. Ein Verlust bleibt ein Verlust und natürlich ist das Problem, dass Hertha daran immer noch zu knabbern hat. Das Wesentliche ist, dass man im Prinzip gesagt hat, dass Hertha einen Weg findet oder gefunden hat, oder Partner, sie halten es sehr allgemein, diese Anleihe zurückzuzahlen. Mit wem sie das wie tun, das haben sie noch nicht gesagt, aber es scheint so nach eigenen Angaben insofern vom Tisch zu sein, dass man eine Lösung dafür gefunden hat, weil das natürlich nicht ungefährlich ist für einen Verein, quasi so eine große Zahlung von 40 Millionen Euro nicht leisten zu können. Du willst ja nicht insolvent werden. Also das ist ja schon wichtig. Ich bin froh, dass es so ist. Lasst uns nicht weiter darüber reden, weil wir wissen noch nicht genau, wie sie es tun. Und ich glaube, keiner von euch hat jetzt wirklich ernsthaft Bock, jetzt über die weiteren Finanzen zu reden, oder? Ich guck mal in die Runde.
Nur ein Satz dazu. Ich hoffe, dass diese Zahlen auch wirklich so basiert sind, wie sie hier veröffentlicht werden. Weil ich kenne aus früheren Zeiten sogenannte Schattenhaushalte, also dass tatsächlich im Hintergrund doch noch höhere Summen im Raum stehen, die einfach bilanztechnisch gar nicht auftauchen. Und wenn das so wäre, weil es war ja auch schon mal die Rede davon, sie schaffen die zweite Liga nicht.
Pass da auf, was du da sagst. Also weil zum Beispiel auch stille Reserven und sowas können ja auch noch irgendwo vorhanden sein.
Ja, es kann
sein.
Vorhanden, das, es kann beides da sein.
Wirkt
es
dann ist immer schwierig. So, als wenn es schon fast kriminell wäre. Und das würde ich jetzt so nicht unterstützen
okay.
wollen.
Okay, wir sind Banker, also, wir wissen, wovon wir reden. Das ist legitim, dass man Gelder und auch Schulden zurückhält in gewissen Bereichen. Das ist völlig normal.
Man hat immer einen gewissen Spielraum, stille Reserven. Ja. So, und die sind jetzt nicht illegal.
Nein, nein.
Nur, wie gesagt, lass uns das Thema zumachen.
Es ging mir nur um die Sorge, dass es möglicherweise schlimmer ist als momentan.
Was mir so ein bisschen Sorgen macht, Hertha spart. Ich glaube, sie sparen in Teilen auch in der Akademie, ich glaube im Jugendbereich bei den Trainern. Ich hoffe, dass das wir haben, wenn wir etwas noch haben, was wirklich funktioniert im Verein, ist es die Akademie und ich hoffe, dass man das dadurch nicht gefährdet und es dann noch bestehen bleibt, denn das ist im Moment davon, wo wir noch leben und was uns wirklich hilft, in jederlei Hinsicht, entweder als Spieler oder Spieler, die wir verkaufen können. Ein Maser wird gehen, wir werden einen recht hohen Betrag für den bekommen. Das kannst du nur machen, wenn du eine Akademie hast, die wirklich gut arbeitet. Ich habe aber noch einen Mini-Ausblick. Am 8. März spielen wir zu Hause gegen Gelsenkirchen.
Ja.
Das sind die Nächsten, die sagen, sie nehmen Berlin ein, weil ja alle immer nur sagen, sie nehmen Berlin ein. Da werden tatsächlich viele kommen. Ich würde dann noch erwähnen wollen, dass es ein Testspiel gibt in der Länderpause. Das ist dann am 19.03. in Berlin gegen St. Pauli an einem Mittwoch und damit sind wir Exilhartaner mit Sicherheit draußen. Also ich werde dazu nicht extra nach Berlin fahren. Es wird übertragen, kann man sich angucken. Ich glaube bei YouTube. Also das finde ich dann allerdings gut, denn damit sind wir Exilhartaner auch wieder im Boot und könnten uns das ansehen. Mal gucken. Genau. Aber es ist natürlich eher ein Spiel, was man sich mal zu einem Feierabendbier anguckt, weil ist jetzt nichts Wichtiges. Bei Gelsenkirchen, ich hoffe, dass ausgerechnet unser gefühlter Erzfeind da nicht uns noch weiter nach unten schubst. Wir wissen jetzt das Elversberg-Spiel nicht. Die Sorge ist immer noch da. Ich hoffe, dass es gut ausgeht Und wenn wir mit Leitl wieder so kämpfen wie gegen Nürnberg, vielleicht kommt ja doch was raus. Also so die Überflieger sind die Gelsenkircher.
Da sind wir bei diesem Zeitfenster 14 Tage, 3 Wochen. Die werden die nächsten 2, 3 Wochen werden wirklich zeigen, ob wir entspannt ins Ende der Saison gehen können und sagen können, okay, war eine scheiß Saison, aber wir haben es überlebt. Oder ob das noch ganz zittrig wird.
Ich bin zuversichtlich mit dem neuen Trainer, weil der hat viel Erfahrung und vor allem auch in der zweiten Liga.
Ja. Er war sowieso eigentlich derjenige, der ja damals schon eigentlich kommen sollte statt Fjell, ne? Ja. Da hieß es ja schon.
Mal wieder das Geldproblem. Man hätte ihn Ablöse zahlen müssen. Und so wie das in Hannover gelaufen ist, konnte man ja zu damaligen Zeitpunkt auch nicht von ausgehen. Da gingen ja alle davon aus, eben er ist unter Vertrag und er bleibt auch in Hannover. Dass die den dann schon fast Bayern-like in einer Phase, wo sie eigentlich gar nicht so unerfolgreich sind, die waren glaube ich auf 5. oder 6. Platz, dann plötzlich den Trainer rausschmeißen, das war ja original, wie du kannst dich noch daran erinnern, das waren glaube ich die 80er, FC Bayern, 3. oder 4. Spieltag, wir sind nicht an der Tabellenspitze, wir haben zwar Double geholt, Magath, du darfst gehen, wo jeder gesagt hat, ihr habt sie doch nicht mehr alle, ne? Und so ein bisschen war das ja jetzt, also es kam für mich überraschend, dieser Rausschmiss in Hannover.
Schauen wir mal. Also einen unsympathischen Eindruck macht er ja nicht. Also ich könnte mir eher vorstellen, jetzt mit Leitemann ein Bier zu trinken, als mit Magath, um ehrlich zu sein.
Das stimmt, ja.
Ja, ja, mein Freund war Magath, wird er auch nie werden. Ja.
Ja, der war schon ein großartiger Spieler damals. Das war ja noch so die große HSV-Zeit. Ja. Aber lassen wir das außen vor, ist ja ein härter Podcast, ich vergesse das.
Ja.
Habt ihr mal auf die Uhr geguckt? Also eine Stunde ist gut durch. Ich glaube, mit den 75 Minuten sind wir dabei, könnte sein.
Ich würde mal sagen, ein Dreiviertel haben wir hingekriegt. Ja.
Nee, so viel dürfte es nicht sein. Also bei mir auf der Uhr ist weniger, aber es kommt euch nur so lange vor.
Wahrscheinlich, ja.
Ja, war es sehr ungewohnt für euch? Also
Nein. Also ich mache ja öfters mal was.
Bei dir habe ich immer den Eindruck, du bist sehr schüchtern.
schon immer gewesen. War aber, sag mal so, du brauchst gewisse Voraussetzungen, wenn du Präsident eines offiziellen Fanclubs sein willst. Und da ist es nicht gerade schlecht, wenn man so ein bisschen eher offensiv ist.
Ja, er ist doch auch da, er ist viel ruhiger.
Ja, er ist doch der Vize.
Hör zu. Ach so, was deswegen.
Du weißt ja, der Bresi schreit immer rum und der Vize kriegt die Arbeit und muss es dann richten. Ja.
Das ist nicht einfach. Oh. Ja, Mensch, ich danke euch.
Wir ergänzen uns.
Also wirklich, ich bin so dankbar. Er hat ja überhaupt unsere Social Media Präsenz ins Rollen gebracht. Ja. Das ist, dafür bin ich zu alt. Ich komme mit dem Thema Instagram und Facebook nicht mehr so richtig klar. Und er hat unseren Gram-Account wirklich so zum Laufen gebracht. Wir haben mittlerweile fast 1000 Follower. Zu meiner Zeit waren es 12 oder 20 oder ich weiß es nicht. Und mittlerweile lasse ich mich zu Livestreams hinreißen. Also es ist schon, dass er zum großen Teil mitfahren. Da bin ich ihm auch sehr, sehr dankbar. Ich möchte ihn auch gar nicht mehr loswerden.
Stimmt, die Livestreams waren von der Berghütte. Das hatte ich jetzt nicht mehr, das hatte ich außen vor gelassen, weil wir ja eigentlich schon genug Themen hatten.
Ja.
Aber schöne Idee, dass ihr sowas macht. Das habt ihr ja vom OFC aus gemacht und du hast dann noch Livestreams gemacht. Ich hatte nur einen reingeguckt, weil der ging schon recht lange. Ihr habt aber noch viel mehr gemacht.
Also, wenn wir schon mal dabei sind, machen wir öfters schon mal 2 oder 3 Streams und angedacht ist oft nur so 5 bis 10 Minuten. Manchmal kommen noch Fragen rein und es wird interessant und man kommt ins Reden. Ich habe auch schon mal einen Livestream über 2 Stunden gemacht.
Du, mir ging es gar nicht um den Livestream selber. Ich finde das geil, dass ihr dazu eine Berghütte anmietet und euch da getroffen habt. Das finde ich geil.
Naja.
Weil da kenne ich jetzt nicht viel OFCs, die sowas machen.
Also da
das
muss ich...
Also Hut ab, das finde ich echt eine geile Idee.
Da muss ich dann doch, um es jetzt, wird es jetzt auch noch 2, 3 Minuten dauern, nochmal kurz zur Philosophie unseres OFCs eingehen. Das war ja, wir wollten ja auch ein bisschen anders sein, weil ich verstehe, das ist auch hier im Saarland, das kann wiederum Nico nachvollziehen, Verein ist wirklich Verein. Das ist eine absolute Ersatzfamilie. Das ist nicht nur, wir machen jetzt das und dann ist gut. Und das war eben die Philosophie, dass wir sagen, wir wollen mindestens 3 Highlights mindestens im Jahr haben. Das wäre was mit München zu tun hat. Da kamen wir auf die Idee Berghütte. Das ist was mit Berlin, im Bezug zu Hertha, dass wir dort einmal im Jahr einen Ausflug machen, eine Mitgliederversammlung dorthin verlegen und sowas. Und dann, das ist jetzt, findet leider nicht statt, weil wir zurzeit so verstreut sind. Wir wollten auch mindestens einmal im Jahr irgendeine gemeinsame Aktivität machen, die nichts mit der Hertha zu tun hat. Floßfahrt, Dartabend, weiß der Geier, mal zusammen essen gehen, irgendwie sowas. Damit eben die Leute im Verein tatsächlich auch wissen, das ist ein Verein. Man kennt sich und man bringt gerne Zeit miteinander.
Da kommt aber ein bisschen rüber, der Saarländer ist gesellig.
Ja.
Aber nicht, weil er es muss, sondern weil er es will.
Richtig.
Habe ich schön gesagt, ne?
Ach, ich könnte dich knutschen.
Machen wir nachher.
Oh mein Gott.
So, ES eskaliert, würde ich sagen. Ich glaube, ja. Wir sind durch. Ich bedanke mich bei euch. Ich habe zwar immer noch keine Lust, das alles nachzuschneiden, aber es bleibt mir nichts anderes übrig. Das ist jetzt mein Schicksal. Danke nochmal fürs Trauen, fürs Machen, fürs Treffen, fürs Ansprechen ja auch, muss man ja nochmal sagen. Sebastian hatte das ja nochmal so ein bisschen angetreten. Also danke dafür. Und ab jetzt kommt der gemütliche Teil für euch. Ich muss noch ein bisschen arbeiten und ich sag einfach danke, danke.
Ja, aber du gehst nicht nach Hause, bevor du nicht noch an unserem Schwenkbraten teilnimmst.
Ich, wir müssen ja sowieso erstmal abbauen. Also du siehst ja, wie ich aussehe. Ich bin eh müde, ich baue dauernd ab.
Es kommt im Alter, lass dir das gesagt sein.
So schlecht.
Ich setze mich wieder in meinen Rollstuhl.
Nee, also ich will da nichts verpassen, aber ich weiß halt noch, ich muss es heute fertig machen, weil sonst morgen wird vor allem Spiel sein und Rückfahrt und drück mir die Daumen. Ich weiß gar nicht, wenn... Muss jetzt kein Schnee sein, aber ich glaube, das ist durch.
Nein, ist trocken, 6 bis 8 Grad angesagt, okay, kein Schnee.
Ach, ich muss noch gucken, was ich anziehe.
Ich habe noch ein paar, es ist Fastnacht, ich habe noch ein paar Damenröcke da.
Ach so, okay. Ja, komm, lass uns aufhören, um Gottes Willen. Ich bedanke mich für euch. Hauhe, das war's.
Hauhe, vielen Dank bei dir.
Danke, Hauhe.
Danke, ja.
Exilhertana Podcast.
Wenn du möchtest, hätte ich einen schönen Einleitungssatz für heute, mit dem ich dich auch gleich quasi vorstellen könnte. Darf ich das machen?
Ja, natürlich.
Ja, dann legen wir los. Dann ist jetzt mein Satz. Andreas Kurt ist hauptberuflich Journalist bei der Zevener Zeitung, aber hier ist er ganz privat unterwegs und deswegen ist alles, was er als leidender Hertha-Fan durchmacht, auch privat. In diesem Sinne begrüße ich dich, Andreas.
Welch wahre Worte, moin.
Ja, wobei heute ist leider Betonung auf leidender Hertha-Fan. Das haben wir uns, glaube ich, alle ein bisschen anders vorgestellt. Also die jetzt diese Folge hören, die machen gerade eine Zeitreise durch. Mhm. Denn im Prinzip haben wir gerade eben noch beim Jojo im Saarland am Samstag am Küchentisch gesessen oder am Esstisch, haben da eine Folge aufgenommen und haben noch überlegt, na hoffentlich läuft das halbwegs gegen Elversberg. Und jetzt, ja, ist heute Sonntag, es ist nach dem Spiel. Ich war im Stadion, hab geguckt, dass ich ganz schnell nach Frankfurt zurückfahren kann. Und jetzt sind wir eigentlich beide reif für die Couch.
Der Satz in irgendeinem dieser Songs in der Ostkurve heißt es ja, Hertha wird es immer sein. Das ist einfach so. Man kommt ja als Fan eines Fußballvereins, egal in welcher Liga der spielt, Kreisklasse oder Bundesliga, nicht davon weg. Und ich bin inzwischen 50 Jahre Herthaner. Da haben wir beide schon ziemlich viel mitgemacht, aber ich oute mich mal in gewissem Sinne. Ich war ja immer der gesagt hat, ja, und Chance und wir müssen sehen und du schreibst ja immer in unseren Chatgruppen, ich sei der mit dem gnadenlosen Optimismus. Der hat heute schwer gelitten, das muss ich zugeben. Das werden wir gleich noch vertiefen, aber ich bin im Moment an einem Punkt, wo ich nie sein wollte.
Ja, naja, gut, ist jetzt auch heftig. Also gegen Elversberg in Elversberg 4-0 verlieren und dann noch auf diese Art und Weise. Es gibt keinen Hertha-Fan, dem das nicht wehtut. Und ich glaube, es gibt heute wenige, die glücklich oder froh oder entspannt nach Hause fahren. Da wird
niemand.
Ja, wo fangen wir an? Ich würde ganz gerne, falls du mir das erlaubst, ganz kurz den Grüß-August spielen. Weil wir werden natürlich dazu neigen, jetzt zu sagen, alles Kacke bei Hertha, große Enttäuschung und das kann man eigentlich auch alles sein, aber ich finde, man sollte nie vergessen, was der Fußball und was Hertha einem auch noch gibt und das sind einfach die Leute, mit denen man da ist, mit denen man da hingefahren ist, die man da kennengelernt hat, mit denen man sich trifft und das bleibt ja und das ist oftmals einer der großen Gründe, warum man es trotzdem macht. Und in diesem Sinne erstmal ganz vielen lieben Dank nochmal und Grüße gehen raus natürlich an die, die gestern mit mir die Folge gemacht haben, den Sebastian, den Jojo und den Nico. Und an die Hertha-Freunde München 1892 sowieso, das ist ja ein OFC, auch Exil-Herthaner und die haben wir da auch in dieser Folge vorgestellt. Du kannst es dir dann anhören, wenn die Folge rauskommt, das spielte da einen ganz wesentlichen Teil. Auch den Daniel und seinen Begleiter will ich noch grüßen, die müssen noch vom Saarland nach Uelzen, auch Exil-Herthaner, haben auch noch einen ordentlichen Weg und die mussten vor allem erstmal versuchen, schnell zum Bahnhof zu kommen. Das ist nämlich ab Elversberg gar nicht so einfach.
Weil das kann ich mir vorstellen.
Keinen Bahnhof. Du hast lauter Transferbusse, die bringen dich dann entweder an den ehemaligen Baumarkt, den es gar nicht mehr gibt, weil da die Parkplätze sind, oder eben in andere Dörfchen drunter herum, wo dann ein Bahnhof ist. Des Weiteren ganz liebe Grüße auch nochmal, ich sag's mal jetzt mal ganz bewusst so an alle lieben Menschen, die um mich herum gestanden haben. Da war unter anderem nochmal ein Pärchen dabei, die hatte ich bei der Mitgliederversammlung getroffen, beziehungsweise die hatten mich angesprochen. Und wir haben uns nochmal viel über Dubai unterhalten, weil die den Podcast hören und damals, als sie dann nach Dubai gefahren sind, in, ich glaube, größerer Gruppe oder zu mehr, dann eben auch noch diesen Fanclub in Dubai besucht haben, haben auch nochmal ein Bild gezeigt, danke dafür nochmal. Und wir haben vor allem gemeinsam gelitten unter den Trommeln, die vor uns war. Also es gibt ja immer so drei Trommler bei Hertha BSC und ich muss sagen, ich habe noch nie so nah an denen gestanden wie heute. Glaub mir, ich höre gefühlt nichts mehr und ich frage mich, wenn die das bei jedem Spiel machen, was hören die also noch? Also einer hatte gemessen nebenan, der war bei 100 Dezibel, das ist echt laut. Und ich war nachher, als der Support eingestellt wurde, das klingt jetzt total bescheuert, gar nicht unglücklich, weil die dann auch mit Trommeln aufgehört haben.
Das ja, natürlich.
Echt laut gewesen.
Das ist also heftig.
Aber ja. Ich auch mal ganz nebenbei mal Respekt, ey, die haben ja eine echt körperliche Arbeit da und die hören nicht auf, die machen das sonst normalerweise 90 Minuten, also Wahnsinn, was die da eigentlich leisten. Ganz zum Schluss noch gehen Grüße raus an den André in Essen, schreibe bitte, wir hatten uns noch unterhalten und auch nochmal an alle Exil-Hartaner in Mainz, da hatte ich auch noch jemanden getroffen, also die wissen schon, wer gemeint ist.
Ja. Nun sei mir auch ein Grußsatz erlaubt.
Auch zwei.
Nee, es geht an zwei Leute, du kennst sie beide. Marco und David, deine Podcast-Kollegen im schönen Niedersachsen, die ja inzwischen sich mit zur alten Dame verlustieren. Mit den beiden habe ich mich häufiger nah gestritten. Wir waren unterschiedlicher Auffassung. Und heute habe ich ihnen halt geschrieben, und das will ich jetzt einfach nochmal öffentlich sagen: Jungs, ihr seht, es geht immer noch schlimmer.
Oh ja, das ist aber auch nicht so ein richtiger Trost.
Nein.
Ich wollte es ein bisschen positiver noch rüberbringen, ja, nee, mit den Grüßen.
Die beiden brauchen keinen Trost, die trösten sich gegenseitig auch mit geistigen Getränken und ich musste da auch schon in mancherlei Hinsicht Abbitte leisten. Ich werde gleich, während wir über die ganzen Ursachen und dies und jenes reden, auch noch an verschiedener Stelle Abbitte leisten müssen.
Ja, pass auf, wir machen das heute auch ganz kurz, weil ich es auch kaum vorbereiten konnte und ich konnte es zu größten Teilen auch nicht sehen. Solange wir die Schwenkfahnen oben waren, habe ich einen Großteil des Spiels eh nicht gesehen. Meiner Nachbarn, die neben mir stand, die haben genauso wenig gesehen. Unterhalten konnte man sich am Anfang aber auch nicht. Weil dazu waren die Trommeln viel zu laut. Also du musst mir sowieso helfen.
Was hast du da eigentlich gemacht? Wenn du nicht Fußball gucken und dich nicht unterhalten konntest.
Doch, eigentlich konnte man sich, als dann der Support eingestellt war, super unterhalten. Okay. Und dann standen eigentlich auch überall die Leute und haben miteinander gequatscht. Und wenn du mich fragst, jeder hat seinen Frust verarbeitet.
Natürlich.
4-0 haben wir verloren. Und ich stelle jetzt mal eine ganz doofe Frage. Ich habe es ja im Vorgespräch schon angekündigt, nämlich die Frage, was haben wir heute in Elversberg gesehen? Und ich meine natürlich nicht, was das Spiel oder die Szenen oder das Ergebnis, sondern was sagt uns das eigentlich? Wo steht Hertha jetzt nach so einem Spiel?
Ich drehe das mal, Andi. Was haben wir nicht gesehen? Wir haben keine Mannschaft gesehen, die um jeden Preis um einen Punkt oder mehr gekämpft hat. Sondern wir haben genau das Gegenteil von dem gesehen, was sie letzte Woche geboten haben. Und das macht ja wahrscheinlich alle so ratlos. Weil es war... Ich habe mich immer dagegen gewehrt, gegen den Ausdruck, die Mannschaft ist leblos und man sieht nichts und kein Konzept und dies und das. Das Konzept, was man letzte Woche gesehen hat, hat man heute auch nicht gesehen. In irgendeinem Text, ich weiß gar nicht mehr wo, ich glaube bei Kicker oder so, bei Steffen Rohr habe ich das gelesen. Es gibt so ein Bild wohl, wo Stefan Neidl auf der Bank sitzt und die Augen zukneift. Und Steffen Rohr fabuliert dann darüber, das könne an der blendenden Sonne gelegen haben, das könne aber auch andere Gründe gehabt haben, warum der Trainer auf der Bank die Augen zugekniffen hat. Also das muss für Stefan Leitl und André Mijatovic heute eine Offenbarung gewesen sein, weil jetzt haben sie beide gesehen, was sie noch an Arbeit vor sich haben.
Ja.
Und wir werden ja gleich drauf kommen, die Schlussfolgerungen, die da gezogen werden, müssen, sind ziemlich heftig. Ich habe nicht alles lesen können, was mir so zugeschickt wurde. Ich empfehle sonst auch nicht viel, aber der von dir auch sehr geschätzte Stefan Hermanns hat im Tagesspiegel einen schönen Kommentar zur Situation von Hertha BSC veröffentlicht. Kann ich allen nur zur Lektüre empfehlen.
Diese Frage mit dem, was haben wir heute in Elversberg gesehen, ich habe eine Antwort dazu, weil das quasi meine Überschrift unter dem Ganzen ist. Wobei Überschriften bist du ja eigentlich verantwortlich. Da bist du der Profi, nicht ich.
Gucken wir mal.
Nämlich eigentlich, das Hertha ist endgültig im Abstiegskampf angekommen. Das wäre eigentlich meine Zusammenfassung. Aus der Gefahr ist eigentlich eine zunehmende Realität geworden oder wahrscheinlich jetzt endgültig eine Realität geworden. Ich hatte es nochmal aufgeschrieben. Wir sind vor diesem Spieltag auf dem Platz 14 gewesen mit 5 Punkten Abstand zum Relegationsplatz für die dritte Liga. Und nach dem Spiel ist man immer noch mit 26 Punkten auf dem 14. Platz. Der Abstand beträgt, ich glaube aber 4 Punkte. Ich habe das hier falsch aufgeschrieben. Ich kann dich gleich nochmal nachgucken. Also es ist zusammengeschmolzen. Das ist alles schon sehr in Reichweite und beängstigend. Und
ich sag dir mal, an wen mich das erinnert. Du wirst und die Zuhörer auch, unsere Hertha-Freunde werden sich auch erinnern. Vor ein paar Jahren, ich weiß nicht mehr, 3 Jahre oder so ist das her, ist Werder Bremen sang- und klanglos aus der Bundesliga abgestiegen. Die hatten nach dem 24. Spieltag 30 Punkte, was ja eigentlich komfortabel dann ist. Und haben dann aber kein Spiel mehr gewonnen. Sie haben noch 1 oder 2 Punkte geholt, sind dann, glaube ich, mit 32 Punkten direkt abgestiegen.
Ja.
Und so etwas könnte, und so etwas an die Saison damals und die Situation von Werder erinnert mich im Moment Hertha.
Also es sind tatsächlich 4 Punkte, das war schon richtig. Du hattest Leitl angesprochen, auch wegen des Bildes. Für mich ist er die ärmste Sau auf dem Platz, denn ich glaube, man kann ihn für viel verantwortlich machen, aber meines Erachtens derzeit nicht für das, was da bei Hertha BSC passiert. Denn eigentlich, er hat doch die Schwierigkeiten, die wir gesehen haben, eigentlich nur geerbt. Und Schwierigkeiten, das sind die Schwierigkeiten, die der Trainer oder die Trainer vorher hatten. Die Fehler in der Kaderzusammenstellung oder das Leistungsniveau. Also ich fänd's total gemein, jetzt zu sagen, ja, jetzt hat man den Trainer gewechselt und Leitl kann es auch nicht. Das ist ja immer der Versuch, neuen Schwung reinzubekommen, einen Wechsel reinzukriegen, nochmal auch vielleicht bei dem Spieler das ein oder andere im Kopf frei zu machen. Nach dem Spiel heute hat es natürlich jetzt auch nicht unbedingt geklappt. Aber ich würde mich jetzt fast schämen, Leitl da irgendwie eine Schuld dran zu geben.
Nein, gar nicht. Ich will das mal, da geht auch nicht um Schuldfrage, aber eines der vielen unerklärlichen Phänomene. Nach dem Spiel letzte Woche, nach dem 0:0 gegen Nürnberg, sind die beiden jungen Innenverteidiger Dardai und Gechter über den Klee gelobt worden. Das hätte so gut ausgesehen und endlich defensive Stabilität und so weiter. Und auch Passi Clemens hat ein einigermaßen Spiel gemacht. Die drei waren heute nahe dem Totalausfall. Das kann nichts mit dem Trainer zu tun haben. Das stützt also deine These. Bin ich auch voll der Meinung, Leitl ist für da gar nichts verantwortlich. Nach einer Woche kannst du ja nicht sagen, ja, der kann es auch nicht. Das ist ja alles Quatsch. Das ist ja nicht mal Küchenpsychologie. Aber wie kann es sein, dass drei Jungs im Defensivverbund, die letzte Woche das richtig gut gemacht haben, heute so völlig versagen?
Auf das Thema Kopf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Was ich noch viel schlimmer finde, also Kopf habe ich 2 Komponenten, die mir eingefallen sind, schon während des Spiels. Also mir war auch klar, nach dem 4:0 ist dieses Spiel durch. Aber es macht nochmal einen Riesenunterschied, ob du dich jetzt in der zweiten Halbzeit auch nochmal abschlachten lässt oder ob du wenigstens noch Schlimmeres verhindern kannst. Von mir aus wenigstens noch 2 Tore schießen selber oder so, das hat jetzt nicht geklappt. Wo ich trotz allem bei aller Enttäuschung froh war, dass es nicht noch schlimmer wurde und wir mit einem 8:0 nach Hause gehen, weil dann bist du endgültig deprimiert, auch als Spieler. Und
da waren die Wechsel des Trainers verantwortlich, weil er Leistner und Dämme gebracht hat und die haben den Laden wenigstens teilweise stabilisieren können.
Ja, also es tröstet natürlich nicht drüber hinweg, dass es immer noch ein schlechtes Spiel war in Gänze. Was mir noch, und das ist dann der nächste Punkt, ich habe das schon mal gefragt hier in der Folge, kann Hertha Abstiegskampf? Das klingt so bescheuert, ich weiß das. Aber
nee, das klingt überhaupt nicht bescheuert. Sind das ja ist recht. Nein, nein, du machst dich wieder kleiner, als du bist. Das ist eine ganz berechtigte Frage im Moment. Die von mir angesprochenen und gegrüßten David und Marco diskutieren das schon seit Wochen und andere auch. Also die Frage, kann Hertha Abstiegskampf, ist die wichtigste im Moment. Die ist überhaupt nicht bescheuert. Also als Journalist sage ich dir, es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten.
Ja, vor allem, weil ich es nochmal schwieriger finde, dass wir ja, glaube ich, auch gedanklich, nicht nur die Fans, sondern auch der Verein und ich glaube, unter der Bettdecke auch die Spieler mehr oder weniger ja doch immer ein bisschen kokettiert haben oder geflirtet haben. Vielleicht werden wir noch besser, vielleicht können wir oben nochmal angreifen, vielleicht können wir nochmal um den Aufstieg mitspielen. Das klang ja vor allem in der ersten in der Hinrunde oder im ersten Teil der Saison klang das ja immer mit an. Also das ging ja uns durch den Kopf und ich denke mal den Spielern auch noch. Das packen wir noch, vielleicht können wir es dann in der Rückrunde ein bisschen besser machen. Aber jetzt ist ja genau das Gegenteil. Du redest nicht mehr über Aufstieg und musst jetzt plötzlich sagen, hier geht es nicht mehr um Schönspielen, hier geht jetzt nur noch um Durchkämpfen. Diesen Switch erstmal kriegen, das stelle ich mir wahnsinnig schwer vor. Das sollte da eigentlich selbstverständlich sein, aber ich glaube, im Kopf ist es dann doch was anderes. Und es gibt immer so diesen schönen Satz mit der Abstiegskampf ist Kopfsache und ich fürchte, das stimmt.
Du hast gesagt, Stefan, zu Recht gesagt, ich stimme ja zu, Stefan Leitl ist gerade die ärmste Sau. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt, wen er nächste Woche gegen Gelsenkirchen auf den Platz schickt. Mhm. Weil es muss ja auch personell irgendwie was passieren. Keine Ahnung was, weiß ich nicht. Dafür ist er der Trainer, aber du kannst nicht wieder die gleiche Elf auf den Platz schicken, dann werden die abgeschossen.
Personell ist ein schönes Stichwort. Ich glaube, es gibt jetzt viele, die sagen, wieder Weber raus, Präsident raus, mit den Spielern kommen wir nicht weiter, Trainerkarte hat man schon gezogen. Ich glaube, die wichtigste Erkenntnis oder was man sich klar sein muss, wenn man in dieser Saison etwas erreichen will, dann wird man das nicht mehr durch personelle Rochaden jenseits des Teams schaffen, sondern nur noch mit dem Team. Und die einzige Personalanforderung, die wir eigentlich haben, ist für mich gefühlt im Moment ein richtig guter Teampsychologe. Das darf auch gar nicht der Trainer sein, der mal guckt, wo es bei denen hakt. Denn du hast es ja eben gesagt, wir haben hier so einen großen Unterschied gehabt zwischen Nürnberg und dem Spiel in Elversberg. In Nürnberg war das vielleicht vom Ergebnis nur ein Punkt, aber es war ein Punkt. Aber sie haben dafür was getan. Es ging einfach, dieses Wort ergebnisorientiert geht mir nicht aus dem Kopf, was eigentlich blöd ist, weil jeder Verein eigentlich immer ergebnisorientiert sein würde. Aber Leitl hat ja sich so auf die Fahne geschrieben, es geht jetzt nicht mehr um die eigene Taktik oder um das, sondern einfach nur noch zu gucken, dass man punktet, dass am Ende was rauskommt. Und ich glaube, es geht nur noch mit den Spielern. Die Spieler sind in der Pflicht. Wir haben keine Ausrede mehr und wir müssen gucken, dass die Spieler, die da sind, das wieder leisten können, was sie drauf haben. Ich glaube, es ist nämlich eigentlich mehr als abzusteigen.
Also das, was ich, um mal ganz kurz die Personalie Benny Weber anzusprechen, das ist ja völliger Bullshit, den jetzt in Frage zu stellen und rauszuschmeißen oder sonst irgendwas. Da kann das Präsidium zum Ende der Saison hin drüber nachdenken, ob im Sommer dann vielleicht irgendwas passieren muss. Aber jetzt gebe ich dir völlig recht. Jetzt müssen wir mit dem Personal, was wir haben, durchkommen. Mein einziger Vorwurf, ich habe das auch in verschiedenen Zusammenhängen geäußert, mein einziger Vorwurf ist, dass genau das passiert ist, wovor ich gewarnt habe. Wir machen in der Winterpause nicht den Wechsel, sondern man denkt sich, ach, so, und wir schaffen das mit Fjell, dann haben wir jetzt die Ergebnisse, wie sie sind, und dann wurde jetzt zum beschissensten Zeitpunkt, den es gibt, Ende Februar, der Trainer getauscht. Ich gebe zu, wenn Leitl der war, den man wollte, wäre das nach dem Hannover-Spiel schwierig geworden, weil da war er selber gerade erst in Hannover entlassen. Und ob er dann bereit gewesen wäre, nach einem kurzen Winterurlaub dann in Berlin schon anzutreten, keine Ahnung, vielleicht nicht. Aber das wäre eigentlich der ideale Zeitpunkt gewesen, um zu sagen, so, neuer Trainer, der kann nochmal sagen, wir müssen auf dieser oder jener Position, müssen wir irgendwas machen, lasst euch was einfallen. Der hätte die Vorbereitung nochmal gehabt, der hätte die Mannschaft kennengelernt. Leitl ist jetzt sozusagen, du hast in der Furt die Pferde gewechselt, was man nicht tun soll. Den Fehler werfe ich denen, die das entschieden haben, vor. Aber auch damit müssen wir jetzt wechseln. Wir haben die Patrone, du hast es ja gesagt, die Patrone Trainerwechsel haben wir verschossen. Und jetzt müssen wir sehen, wie wir klarkommen.
Ich hatte mir hier so schön aufgeschrieben, also mit dem Abstiegskampf ist Kopfsache, hatte ich ja schon mal gesagt. Aber ich finde, auch da gibt es Teams oder Menschen, die unterschiedlich reagieren. Du kannst ja, wenn es um Abstiegskampf geht, quasi vor Angst gelähmt sein, bloß keine Fehler machen, völlige Unsicherheit. Oder du kannst sagen, ich wehr mich, ich bin wütend darüber. Ich würde sozusagen die Angst umdrehen, indem ich sage, da muss ich mich wehren, da muss ich spucken, keifen, was weiß ich immer. Also wenn ich jetzt heute Elversberg sehe, dann frage ich mich, was habe ich heute gesehen? Ist das Angst oder ist das auch nur einfach Unvermögen?
Du meinst bei unseren Spielern?
Ja, bei unseren Spielern, ja. Die Elversberger hatten das Problem ja offensichtlich nicht.
Offensichtlich nicht, nein. Ich gehe das mal anders an das Thema. Der große Vorteil ist, dass Stefan Leitl Abstiegskampf kennt. Er ist ja mit Fürth auf und dann wieder abgestiegen. So. Also der weiß, wie das ist, und auch mit anderen Mannschaften, die er schon in der zweiten Liga trainiert hat, hat er nicht immer an der Sonnenseite gestanden. So. Der weiß eigentlich, wie das geht. Die andere Schlussfolgerung für mich ist, dass du im Grunde genommen jetzt die Spieler genau danach aussuchst. Also wenn es nach mir geht, muss jetzt den Rest der Saison Toni Leistner da hinten spielen. Und dann meinetwegen daneben ein Junger. Weil dem traue ich zu. Der ist ein Mann wie eine Eiche. Der hat auch schon gesagt, er würde gerne noch ein Jahr weiterspielen. Der macht schon jetzt ein Bekenntnis zu Hertha. Ich würde dem auch noch einen Jahresvertrag geben. Wie oft er dann spielt, ist schon egal. Aber das ist einer, dem ich zutraue, dass ich an dem die Mannschaft aufrichten und festklammern kann. Und dann musst du auch die anderen, also einen Cuisance würde ich vorläufig nicht mehr in die Startelf stellen, weil ich glaube nicht, dass der das kann. Da muss man gucken. Und ob ein Ibo Masa das kann, werden wir sehen. Natürlich bin ich jetzt nicht dafür, Ibo Masa auf die Bank zu setzen. Aber Leitl und Mijatovic, Stefan und André, müssen jetzt gucken, wer kann das? Die müssen jedem einzelnen Spieler in die Augen gucken und sagen, okay, du, bei dir sehe ich Angst oder nicht. Du hast ja eben gefragt, ist es Angst oder Unvermögen? Ich glaube, bei vielen ist auch schon der Ködel in der Hose zu spüren, um das mal brutal auszudrücken. Und da müssen die Trainer jetzt gucken, wem trauen wir zu, diesem brutalen Druck jetzt standzuhalten, und bei wem haben wir da eher Bedenken.
Ich meine mich erinnern zu können, dass damals ein Rehhagel und ein Magath, also die ältere Generation von Trainern, bei Hertha in ähnlichen Situationen mal bewusst auf junge Spieler gesetzt hat, weil die sagten, die sind unbekümmert, die machen sich nicht so einen Kopf.
Das kann auch sein, dass das richtig ist.
Die rennen einfach nur.
Ja, das kann auch sein, dass das richtig ist. Ich würde trotzdem Leistner, um einen Ankerspieler in der Abwehr zu haben, würde ich den da reinstellen. Welchen Jungen du denn daneben stellst, und auf den Sechser kannst du meinetwegen auch noch, obwohl ich würde es schon. Nee, ich glaube, ich würde es bevorzugen, wenn Leistner und Demme jetzt wieder dauerhaft spielen, weil ich da einfach mehr Sicherheit in der Defensive sehe. Ich schwöre dir, mit Demme, hast du das erste Tor gesehen, diesen Ball durch die Schnittstelle?
Ich kann mich an einen super Pass erinnern von den Elversbergern.
So eine Schnittstelle, also so eine Lücke zwischen den Abwehrspielern an der Stelle, darf niemals entstehen. Niemals, niemals nicht. So, das darf nicht sein. Vielleicht wäre die auch entstanden, wenn Leistner auf dem Platz ist, das weiß ich jetzt nicht. Aber das ist so ein typischer Fall, wo ich mir sage, ja, waren die da unbedarft oder haben die das nicht gesehen? In dem Moment, wo der Pass gespielt wurde, war das Tor praktisch schon da war es nicht mehr zu verteidigen.
Wobei, ich kann mich erinnern, das Spiel in Düsseldorf, was ja so wahnsinnig unglücklich verloren ging, war ja auch mit, jetzt lass mich lügen, Karbovnik und Clemens, glaube ich, auf der Sechserposition.
Das kann sein, ja, das kann
und
sein.
Ich meine, mich noch erinnern zu können, wie ich gesagt habe, eigentlich möchte ich Demme da nicht mehr sehen, weil die das in dem Spiel eigentlich gut gemacht hatten.
Tja, also, eigentlich.
Schwierig. Also,
aber jetzt hast du heute ein ganz anderes Spiel gesehen.
Ja, ich möchte heute auch nicht mit dem, ich möchte nicht mit dem Trainer tauschen. Das wird
wirklich nicht.
Nicht schön, das war also für keinen jetzt schön, der das gesehen hat, aber für einen Leitl war es mit Sicherheit auch nicht schön. Ja. Es gab ja knifflige Situationen um den Schiedsrichter, ich nenne es mal so. Sprich, es gab einen Elfmeter, der gegeben wurde. Wir haben, glaube ich, gefühlt 80 Minuten gewartet, bis das endlich entschieden war. Und einen Elfmeter, der am Schluss nicht gegeben wurde. Ich konnte die Situation nicht sehen. Ich hatte im Original gedacht, das war kein Foul. Konntest du anhand der Fernsehbilder sehen, ob das ein Elfmeter war?
Das war kein Elfmeter. Niemals. Niemals. Also Dardai dreht sich ja weg, nimmt die Hand nach oben und kriegt den Ball an den Kopf geschossen. Ich weiß gar nicht, wo da ein Foul gewesen sein soll. Also das ist, wenn das ein Elfmeter geworden wäre, dann hätte ich trotz Podcast den Fernseher ausgemacht.
Ja, nee, ich meine, der Elfmeter, der gegeben wurde, war das einer?
Den habe ich in der Tat auch nicht so erkannt. Also okay. viele haben mir geschrieben in der Chatgruppe, dass da hätte es nicht mal eine Berührung gegeben.
Okay, trotzdem, ich würde jetzt nicht dazu neigen zu sagen, der Schiedsrichter hat dieses Spiel zu Ungunsten von Hertha entschieden, weil einfach die Nichtleistung von Hertha BSC einfach zu groß war, dass wenn ich jetzt mit dem Schiedsrichter anfange, ich das Gefühl habe, ich bringe uns auf ein Gleis, wo wir nicht hingehören.
Nein, der Schiri hat mit der Niederlage gar nichts zu tun. Und genauso brauchen wir auch keiner jetzt wieder mit dem Torwart kommen, nach dem Motto, ja, heute hätte man ja, in der Chatgruppe von der AKJ hat einer geschrieben, heute hätte man ja wieder gesehen, warum er Ernst aus dem Tor genommen hätte. Der hätte 2 der 4 Tore halten müssen. Das ist alles Quatsch. Es hängt nicht an einzelnen Spielern. Heute hat keiner Normalform gebracht. Kein einziger. Auch ein Rehse nicht.
Also ich hätte jetzt noch einen Grund, warum ich sagen könnte, warum Elversberg gewonnen hat. Und das war für mich eigentlich das so ein bisschen Erschreckendste, dass das spielerisch reifere Team die Elversberger waren. Das 1-0, was du erwähnt hattest, war für mich ein schönes Beispiel dafür, weil das einfach schön rausgespielt war. Bei den anderen Toren bin ich mir nicht so ganz so sicher. Das 2-0 habe ich zum Beispiel kaum mitbekommen. War das ein Fehlpass von Dardai vorher?
Ja.
Macht kein glückliches Spiel dann.
Das 1-0 war so ein Pass, so ein typischer Pass, wie ihn Ivo Maser gerne spielt, auch schon gespielt hat. Das war einfach ein super geiler Pass in die Schnittstelle, die nie so groß sein darf, aber sie war so groß und das haben die halt gnadenlos ausgenutzt. Mhm. Top gemacht von Elversberg, muss man so sagen.
Ja, auch das 3-0 war ja eigentlich ein Heber über Ernst.
Ja. Kann er nicht halten.
Ich hatte jetzt den Eindruck, der steht da frei vor ihm. Da einen Lupfer zu machen, ist frech, aber wenn es gelingt, ist natürlich toll. Ich hatte jetzt den Eindruck, ich kann da Ernst keinen Vorwurf machen.
Nein, er ist raus, er hat sich ja richtig verhalten, er hat den Querschnitt vergrößert. Irgendwann muss er sich ja quer hinschmeißen. Dass der Heber gelingt, zeigt nur, dass dieser Spieler, ich weiß gar nicht, war das Tor von Aslani, von dem ehemaligen Hertaner? Ich glaube ja. Der hebt den praktisch über seine Beine weg. Mit Glück kann Ernst mit einem Reflex den Ball kriegen, hat er aber nicht. Kann man ihm nicht vorwerfen, aus der Entfernung, wie der gespielt wurde, dieser Heber. Und dass der da hinten dann ins lange Eck trudelt, ja, perfekt gemacht.
Nee, Aslani war es nicht. Also die Tore waren von Damar, Fellhauer, Zimmer, Schied und Sahin.
Dann hat Aslani die Vorlage gegeben.
Ja.
Der wurde doch vom Kommentator mehrfach erwähnt, dass der so toll war und das sei ja nun auch wieder ein ehemaliger Hertaner und bla bla.
Okay. Na, egal. Bringt einem dann halt nicht viel als Hertha-Fan.
Nö, überhaupt nichts.
Ja, ich habe ein bisschen Angst vor den nächsten Spielen. Ich glaube, Heimspiel gegen Schalke steht an.
Und dann in Braunschweig. Das kann maximal beschissen laufen.
Ja, der Jojo hatte schon gesagt, das können 2 entscheidende Wochen sein bei Hertha BSC, weil du dann endgültig da unten drin steckst.
Ja.
Mann. Also das Hauptgefühl, was ich nach diesem Spiel hatte, war eigentlich Angst über den Zustand, wie Hertha sich da präsentierte. Und die Sorge dafür, wie geht das weiter, wenn dieser Trend nach unten so weitergeht. Also das ist, ich kann es leider nicht positiver ausdrücken. Also die Sorgen sind nicht kleiner geworden.
Ja, wir sind so weit, Andreas, dass wir gucken müssen, gegen wen spielen denn die anderen und vielleicht gewinnen die auch nicht. Hm. Also wir spielen, nur um das mal eben zu sagen, nur mal nächsten Spieltag. Wir spielen Samstag um 13 Uhr gegen Gelsenkirchen. Zur gleichen Zeit spielt Ulm gegen Köln. Braunschweig spielt dann am Sonntag in Hannover und Münster zu Hause gegen Nürnberg. Boah, Regensburg ist schon ziemlich weit weg, die lasse ich jetzt mal außen vor. Aber es könnte sein, Braunschweig, Hannover, kann alles passieren. Das sind so Spiele, wo man dann immer nicht weiß, wo es hingeht. Ulm gegen Köln wird wohl verlieren, Münster gegen Nürnberg. Und wenn wir Gelsenkirchen schlagen und die anderen verkacken, ja, dann sieht die Lage schon wieder mikrometermäßig besser aus.
Ja, vielleicht noch ein letztes Thema, weil die halbe Stunde haben wir, glaube ich, jetzt voll und ich glaube, da sollten wir gucken, dass wir das nicht aus den Augen verlieren, weil ich bin
alles gut.
Echt durch mit dem Tag sonst heute. Und zwar Unterstützung der Fans. Was mir aufgefallen ist, ich hatte es eben schon mal so beiläufig erwähnt, dass nachher der Support eingestellt wurde. Das war gespenstisch, muss ich sagen.
Weil wurde das kommuniziert? Warum? Ist da irgendwie im Blog was gesagt worden?
Also vielleicht wurde es begründet, aber irgendwann kam die Durchsage, es wird eingestellt. Oder es wurde einfach gemacht. Also das weiß ich nicht so genau. Also irgendwann, kann sein, dass was gesagt wurde. Falls es gesagt wurde, habe ich den genauen Wortlaut nicht verstanden. Auf jeden Fall war dann vorbei. Also viele gingen dann auch nach vorne, holten sich Getränke, gingen essen. Also ich will nicht sagen, dass es sich leerte, aber viele nutzen einfach die Zeit und hatten das eh abgeschrieben. Es war ein bisschen was Gespenstisches. Überall wurde diskutiert und miteinander unterhalten. Man hat versucht, die eigene Enttäuschung irgendwie so ein bisschen ja zu zügeln oder versuchen, damit umzugehen. Ich fand das schon bemerkenswert, weil ich finde, dass Hertha wirklich mal nochmal ja, feststellen sollte, dass die Treue der Fans, die Geduld über Jahre, so vieles hinzunehmen und zu sagen, wir wissen, hier ist Umbruch, wir geben euch die Zeit, wir haben Geduld. Und ich finde, wir waren extrem geduldig. Das ist schon bemerkenswert, dass man jetzt so das Gefühl hat, dass jetzt der Punkt angekommen ist, wo es vielleicht doch mal reicht. Also auch ein warnendes Beispiel für Hertha BSC. Also ich glaube auch, ich weiß jetzt nicht, hast du noch mitbekommen, was nach dem Spiel dann war? Ich bin ja gleich abgezischt.
Nein.
Ah, das ist schade, das tut mir leid. Ach, das ist jetzt ärgerlich, weil das hätte mich nochmal interessiert. Ich kann mir nicht, also so wie die Stimmung war, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie was Nettes angehört haben. Aber ich weiß es jetzt halt nicht. Spekulieren bringt nichts.
Ich musste ja los, um beruflich Fußball zu gucken, was auch nicht so richtig schön war. Ja, es sind noch, ein letzter Aspekt vielleicht, es sind noch 10 Spiele. Es ist noch ein langer Weg. Und da werden wir noch ordentlich zittern müssen.
Ja, ich fürchte auch.
Das kotzt uns alle, Entschuldigung die derben Worte, aber es ist ja so, es kotzt uns alle wahrscheinlich gerade maximal an. Aber ich kann nur dem Stefan Leitl und André Mijatovic beide zusammen eine richtig glückliche Hand wünschen, damit wir schon gegen Schalke vielleicht wirklich wieder was anderes sehen. So unerklärlich, wie das heute ist, vielleicht haben die beiden am Ende eine Erklärung oder zumindest Maßnahmen, um das wieder umzubiegen. Aber wenn es so weitergeht, ja, dann fahre ich nächste Saison wieder nach Osnabrück zu meinen Kumpels. Ist auch schön.
Ja, ich hoffe, dass du nicht nach Osnabrück fahren musst.
Ich fahre lieber so nach Osnabrück zu meinen Kumpels, ohne mit denen Fußball zu gucken. Oder ich gucke Osnabrück gegen 1860 München. Das kann man auch mal gut angucken.
Ja, aber einen härteren Abstieg vermeiden ist mir schon die liebste
Das wäre einfach so, so wichtig. Das ist unfassbar.
Dann danke ich dir. Ich glaube, das war's. Danke nochmal fürs Zeitnehmen, auch dass ich dich nochmal spontan angesprochen habe und du ja gesagt hast. Vielen Dank dafür.
Es war schwierig, aber es ist ja immer wieder gut.
Aber du weißt doch immer danach, wenn man nochmal darüber geredet hat, es fühlt sich ja doch meistens besser an. Und mit einem Glas Rotwein, von dem ich ja weiß, dass du ihn da gerade bei dir stehen hast, das macht es bestimmt nicht schlecht.
Das hilft.
Ja, ich bedanke mich bei dir. Danke.
Sehr gerne,
danke nach Zeven.
Und hau he. Hau he.
Exil Herr Turner Podcast.